Erst bist du aufgezeichnet und irgendwann wirst du ausgezeichnet.
Weil du mich so ausgezeichnet aufgezeichnet hast?
Weil du aber auch so ausgezeichnet aufzeichnest. Oder weil du dich so ausgezeichnet aufzeichnen lässt.
Also wenn du mich derartig aufzeichnest, fühle ich mich durch dich sehr ausgezeichnet.
Wow.
Did it. Und jetzt Brennerpass. Popkultur-Podcast. Popkultur. Das ist der Brennerpass. Sie aus dem Schicksal.
Wie dumm. Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass Popkultur Podcast. Annyeonghaseyo, Rüdiger. Das ist ein Podcast. Achso, du wolltest.
Was ich habe kurz gesagt, dass du Spieltag sagst. Aber hätte ich gesagt, Corona-Woche 7.
Ja. Ich hatte mal angefangen, wir sind, glaube ich, bei Spieltag 15 oder so hängen geblieben, kann das sein? 25 hängen geblieben.
Ja,
und dann,
weiß ja, neun. Es geht um 9 Spieltage noch, ja.
Ja, ich habe immer so Staffel 5, Spieltag sowieso, das hieß dann 525 die Folge, ne? Mhm. Und ich habe dann immer eine 5 angehängt. Und irgendwann war die Zahl aber so riesig, dass ich es jetzt aufgehört habe.
Ja.
Also man sieht schon, wie lange wir schon in fußballfreier Zeit leben. Wir werden heute über Fußball reden.
Oh ja.
Aber trotzdem ist der Brennerpass ein Podcast über Popkultur. Kultur.
Ja, darüber wird viel zu wenig geredet.
Ja. Podcast.
Im Podcasten.
Herrschaftsfucking Zeiten. Podcast über Popkultur, Politik und Seuchen in Berlin-Mitte. Wir betrachten die Woche wie ein Sittengemälde. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Wir fragen uns, wann wird das Nobelkomitee endlich auch auf ihn reagieren?
Ja.
Er ist der Manifest Actor, er ist der Lowlander, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat. Der laut sekundärer Literatur lustigste Mann im Internet. Der Komiker von der zerkratzten Gestalt, der Breaker of Downs, der Mann mit der reizlosen Kimmel, der Superman, der Superwoman, der Hauskarten, der Tore, der Karschen, der Kunde, der Netzmobil, der Mittler, der Born Free, der Gitarre, der Mann, der Fist, der Galant, der Ektor, der Hochglaube.
Rüdiger Rudolf. Guten Morgen, Benny. Guten Morgen, lieber Bernie.
Ja, guten Morgen, Rüdiger. Gesponsert sind wir, wie immer, von der Imkerei Peschel Biederer in Laberweinting, dem
Honiglieferanten unter den Honiglieferanten.
Genau. Und eine Hörerin von uns, eine großzügige Hörerin namens Garnett. Spricht man dich Garnett aus oder spricht man dich Garnett aus? Ich bin mir nicht sicher. Bitte educate me on this one. Und sie hat mir einen Link geschickt zur Initiative Kulturschaffender. Da gibt es einen offenen Brief, eine Petition, die man mitzeichnen kann, um es den Kulturschaffenden und Corona-Leidenden, zu denen wir auch gehören, du spezieller sogar noch als ich, das Leben ein bisschen zu erleichtern mit finanziellen, aber auch Strukturierungsmaßnahmen während und nach Corona. Das Ganze ist initiative-kulturschaffender.de. Da findet ihr den offenen Brief zum Mitzeichnen. Das wollte ich hier nochmal im Auftrag von Garnett so wiedergeben.
Sehr gut.
Bist du damit einverstanden?
Klar.
Als Kulturschaffender?
Ich, ja.
Okay.
Du, Süddeutsche, aber heute Titelblatt, ne? Geht's um die Kultur. Interviewpartner natürlich, Max Liebermann. Also nicht wirklich ein Interview, aber er kommt sozusagen, seine Meinung wird da oft kundgetan. Aber es ist zumindest mal ein wenig in die Aufmerksamkeit gerückt mit der heutigen Montagsausgabe.
Ah ja, okay. Ja, ansonsten wollte ich ein kurzes Corona-Update mit dir machen.
Ja.
Mein Feeling ist, Corona is gone, Stammtisch is back.
Ja, auch bei uns.
Ja, stimmt, wir sitzen auch wieder am selben
Tisch. Wir haben ein bisschen gelockert.
Ja, aber wir haben einen, man muss dazu sagen, wir haben seit dem letzten Podcast, wo wir nicht am selben Tisch saßen, haben wir einen neuen Tisch bekommen.
Ja, der Tisch ist länger.
Ja, der ist länger. Wir sitzen jetzt tatsächlich.
Der Tisch hat eine Länge, die uns Abstand ermöglicht.
Wir sitzen jetzt 1,30 auseinander. Ne? Nicht ganz.
Aber du hast einen Plopschutz immerhin?
Ja. Und du ja auch so irgendwie, ne?
Naja, gut, der ist jetzt.
Der ist sehr gering.
Ich meine, deiner sieht so ein bisschen aus wie eine Maske, finde ich.
Ja, das stimmt. Nee, aber ich glaube, wir tragen dem schon noch Rechnung. Wir nehmen Corona auch noch ernst. Im Gegensatz zu vielen Besuchern des Weinbergsparks dieser Tage. Rüdiger, ich war letzten Mittwoch im Weinbergspark. Ich sagte, da war Volksfest. Und da war kein Unterschied zum normalen Weinbergsparkbetrieb im Hochsommer. Also da waren wirklich das war Picnic Hell. Was ich interessant fand, ist, dass die Polizei da außen rumgeschlichen ist und sich aber irgendwie nicht involviert hat. Und viele Leute Fotos gemacht haben, wo man gemerkt hat, die kommen nicht aus Berlin. Oder oder schicken das anderen Leuten ein bisschen mit der Intention, guck mal, was hier los ist.
Was hier abgeht.
Ja. Und, nee, ich bin noch nicht fertig.
Ja.
Interessant war, am Samstag, da war es sehr warm am Mittwoch. Am Samstag war ich wieder mittags im Weinbergspark. Da war sehr wenig los, weil da ein kühles Windchen ging. Und da war die Polizei sehr präsent. Und sind richtig patrouilliert und so ein bisschen so gewunken, hier so ein bisschen mehr Abstand.
Naja.
Mittwoch war es ihnen zu stressig. Das ist ein bisschen wie im Kreuzberg im Wrangelkiez, wo die Polizei an manchen Tagen sagt, das rentiert sich heute gar nicht.
Naja, aber der Punkt ist, wenn du einmal anfängst, glaube ich, in so einem vollen Park zu sagen, weiter auseinander, und hast so einer Menschenmenge gegenübergestellt, klar, das ist unkontrolliert quasi, was da. Also, ja, es ist wahrscheinlich schwierig. Die Möglichkeit, sich zu blamieren, ist wahrscheinlich hoch. Also, wann greift man wirklich dann, wann muss man wirklich eingreifen, wann nicht? Also, es ist wie, glaube ich, wenn deine Kinder irgendwo spielen und du alle gucken zu und dann kannst du ein, zwei Mal sagen, jetzt aber Schluss damit. Und dann, wenn die dann Nein rufen, dann dreht sich der halbe Raum um und sagt, okay, jetzt wollen wir mal gucken, was der Vater jetzt so drauf hat an Skills.
Das ist ein guter Vergleich,
Rüdiger. Ja,
ja. Ja, sehr gut.
Aber ich kann dir sagen, ich habe ähnliche Situationen gehabt, allerdings in Kreuzberg am Urbanufer, wo es, glaube ich, schon den ganzen Tag über recht draußen waren viele Leute unterwegs und dann ging abends die Sonne unter. Und dann war natürlich nur noch auf der Südseite ein Spot sozusagen, wo sich dann die jungen Menschen wie junge Reptilien in der Sonne drängten, um sich aufzuwärmen.
Love it.
Und man rutschte zusammen. Und da war es dann so, dass da keine Polizei vorbeikam, sondern diese Kiezläufer.
Mhm.
So, ich kann gar nicht sagen, wo die. Die arbeiten noch nicht fürs Ordnungsamt, aber ich glaube wahrscheinlich doch am ehesten fürs Ordnungsamt, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall sind die auch dafür da. Die sind so nicht uniformiert, aber die haben alle so gleiche grüne Klamotten an, so, aber grüne Sweatshirts, keine Uniformjacken. Und da war das so, dass die gezielt in diese Gruppe reinging, wo viele Leute auf den ersten Blick sehr dicht beieinander saßen und hat so zwei, drei Grüppchen gesagt, hier ein bisschen auseinander, hier weiter auseinander, was die Jungs auch gemacht haben. Und dann hörte ich nur, wie der eine zum anderen sagt, von Weitem sieht's immer schlimmer aus, als es ist. Im Sinne von 1,50 sind dann doch, wie auch an unserem Tisch, schnell erreicht.
Hm.
Vielleicht.
Ja.
Um vielleicht zu sagen, naja, es ist immerhin sind die Leute draußen. Es ist besser als drin. Ich weiß es nicht. Es ist schwierig.
Ja, es geht ja oft mehr um die Symbolhaftigkeit. Es ist ja auch wirklich so, ich bin ja mit verschiedenen Leuten bekannt oder mal bekannt gewesen, die in Krankenhäusern arbeiten, aber also auch jetzt noch, auch jetzt gibt es da noch gerade über meine Schwester zum Beispiel und so und oder auch die Freundin meines Agenten ist arbeitet im Krankenhaus und so. Also und man die Ärzte nehmen es, ich will nicht sagen, die Ärzte nehmen es locker, will ich nicht sagen, aber die Ärzte sind schon immer so ein bisschen so, naja, sowas ist im Vertrauen und so, ist ja wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man sich hier im Freien und so ansteckt, dass man vielleicht mal ein bisschen die Kälte im Dorf lassen und so, ne? Mhm. Aber ja, aber ich finde,
andererseits, wenn ich dann so höre, so, also, in Spanien und Frankreich so noch nicht mal Sport draußen, Kinder dürfen jetzt erst in Spanien mal eine Stunde am Tag raus, die haben schon ganz schön durchgezogen.
Ja gut, also, die haben natürlich auch andere Infektionsraten. Dann muss man halt wahrscheinlich einfach, geht man nochmal extra auf Nummer sicher. Ich will mir da auch überhaupt keine Meinung anmaßen, weil.
Ja, eben, ja.
Was ich meinte mit Corona is gone, Stammtisch is back, dass man so ein bisschen das Gefühl von Lockerheit hat draußen. Spätestens seit Jens Spahn gesagt hat, wir haben es jetzt einigermaßen im Griff. Auf der anderen Seite, dieses kurze Gefühl von Zusammenhalt, das man mal ein paar Wochen hatte, finde ich, das ist jetzt wieder ein bisschen weg. Ich finde, es wird wieder mehr gestänkert. Man merkt es immer so, der Stänker-Indikator ist immer, wenn Christian Lindner wieder auftritt, dann geht's wieder los.
Ja.
Gestern bei Anne Will,
kurz. Ja, mal. Ich habe schon vorgelesen, hat einer geschrieben, ich finde jetzt schon dumm, was Lindner, also vor der Sendung, hat einer getwittert, ich finde jetzt schon, ich weiß schon wieder den Twitter-Handle nicht, aber ich fange mit einer anderen aufzuschreiben, ich finde jetzt schon dumm, was gleich Lindner und Laschet sagen werden.
Ich habe
ein bisschen voreingenommen, ist aber sehr lustig.
Ein bisschen reingeschaut und also Laschets Art, so ein bisschen Krawallstimmung gegen Virologen zu machen, fand ich absolut daneben. Also, wie er es sagt, ist immer das Ding. Natürlich kann er sagen, ich bin Politiker, es verwirrt mich auch, dass Virologe A und Virologe A das sagt und Virologe B das andere. Aber erstmal finde ich, sollte man als Politiker nicht so einen verwirrten Eindruck machen. Das verwirrt mich dann nämlich auch
wir wollen Politiker mit einer klaren Aussage.
Naja, aber ich möchte nicht, dass der Politiker sagt, ich kenne mich doch selber nicht mehr aus, was ist denn hier los? Schön, dass du so ehrlich bist, aber.
Und jetzt verkaufsoffen.
Ja, genau. Und, auch, und dann triff aber nicht, aber dann, wenn du solche Entscheidungen triffst auf so einer, auf einer Verwirrungsbasis, dann verwirrt mich das auch. Okay. Verunsichert mich. Auf jeden Fall hat er dann auch ja irgendwie. Also das war sehr.
Okay.
Und sehr demontierend, würde ich sagen.
Du sagst so die Laune, so man fängt an, lässt nach. Hast du so richtige Corona-Skeptiker in deinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, Social Media Blase? Ja. Und ist so sind die so wie ist deren Argumentation oder bist du da irgendwie näher drauf eingegangen oder?
Nee, gehe ich nicht näher drauf. Okay. Die sagen dann so wie, ja, man darf wohl ja noch.
Okay, die kommen aus Niederbayern oder nehme ich an?
Ist jetzt nur Symbol.
Okay.
Herr Wildmoser, würden Sie das kurz
das widerspricht sich nicht.
Ja, würden Sie das kurz für mich übernehmen, Herr Wildmoser? Ja, für alle. Also, ich sag halt, also ich meine, die anderen, die das auch dingen, die sagen halt dann immer, ja, man wird ja wohl in anderer Meinung sein dürfen, dass das alles gar nicht so gefährlich ist. Ich habe auf Twitter auch was Lustiges gelesen, hat einer gesagt, so, bitte entscheidet euch jetzt mal, ist es ein Killer-Virus, der von der Regierung kommt, um die Bevölkerung zu dezimieren oder
genau.
Was war das andere? Oder ist alles gar nicht schlimm? Das war's, ja.
Genau, ja. Oder genau, ist es von Laboren entwickelt, uns alle umzubringen oder ist es gar nicht schlimm?
Oder ist es nur eine Sommergrippe?
Genau. Und steckt die Wirtschaft dahinter oder bricht die Wirtschaft jetzt völlig zusammen? Oder ist, ja genau.
Naja. Ich meinte mit dem Stammtisch-Dings eigentlich eher so ein bisschen die Medien. Also was man im Internet liest. Mit Medien meine ich, glaube ich, aber auch soziale Medien. Einfach so die Meinungsstärke nimmt wieder zu. Auch der von mir so oft gescholtene Essayismus. Ich habe zum Beispiel in der Berliner Zeitung Folgendes gelesen. Die eine das ist wie ein Artikel, als Artikel getarnt, ist aber wahrscheinlich eine Kolumne, ich weiß es gar nicht, Michael Mayer heißt der Mann, der das schreibt. Er schreibt, die aus den Fugen geratene Politik gibt keine Hoffnung. Wenn sich Leute in so Absolutismen, also in so absoluten Sätzen ausdrücken. Man werde über die zweite Welle der Öffnung erst entscheiden, wenn die Zahlen das hergeben, sagt der Senat. Welche Zahlen? Wer erstellt die Zahlen? Wer überprüft sie? Wer berechnet welche Modelle, zieht Schlussfolgerungen und übernimmt Verantwortung? Das Rezept der Politik ist apokalyptische Panikmache. Sie flieht in intransparente Expertenberechnungen. Die vermummten Gesichter, die wir ab Montag sehen werden, sind erst der Anfang einer tiefgreifenden Veränderung. Es wird keine schöne neue Welt. Entschuldigung.
Nee.
Das ist inhaltlich auf dem, also das inhaltlich ist das auf Viertklassler-Niveau. Also das sind einfach nur Behauptungen und Stimmungsmachen. Und natürlich kann ich mich fragen, okay, warum gibt es Verwirrung in der Politik, welchen Zahlen soll man glauben, etc. etc. Aber das kann man Entschuldigung, das ist die Berliner Zeitung, das ist nicht die Bild-Zeitung. Das ist absolut lächerlich.
Ja. Hat das Ehepaar Friedrich selber sich auch geäußert?
Nein, aber wir lesen ja kein Dingsbums, ne?
Kein was?
Was haben Sie nochmal?
Berliner Zeitung.
Die Berliner Zeitung, ja, stimmt.
Ja, stimmt,
das ist ja genau.
Ja.
Aber das ist, ja, natürlich, die Berliner Zeitung ergibt alles Sinn, Rüdiger.
Ja.
Natürlich.
Siehst du?
Warum bin ich noch enttäuscht von diesem Artikel?
Genau.
Das ist ja von unseren Entrepreneur-Ehepaar, wahrscheinlich selbst geschrieben unter Decknamen Michael Mayer.
Welcher Deckname würde dir als erstes einfach? Das ist jetzt eine steile Behauptung. Das ist jetzt jetzt gebrauche ich es richtig, ein Hot Take.
Ja, sehr gut.
Ja, eine steile These. Jetzt habe ich es auch übersetzt gekriegt.
Ja.
Ja. Willst du meine schönsten Corona-Momente dieser Woche hören?
Ja, sehr gerne.
Also eindeutig hat alles mit Hausarbeit zu tun. Siehst du, da wäre der eingewinnt. Der Rüdiger ist eigentlich bin ich völlig glücklich mit Hausarbeit, Bernie. Wenn ich ehrlich bin, ich habe das wirklich in einem leichtsinnigen Moment gestern zu meiner Frau gesagt. Weißt du, Schatz, wenn ich ehrlich bin, als ich wieder am Sonntag anfing, ich habe unsere Türen geputzt, unsere Türen innerhalb der Wohnung, Bernie, soweit bin ich. Eigentlich putze ich ganz gerne. Das sind meine meditativsten Momente, wenn ich Fenster putze, Türen abwische oder Bernie Meier mit dir einkaufen gehe.
Das war schön.
Das war schön. Das haben wir auch die Woche gemacht.
Ne? Wir waren bei Lidl.
Ja. Wo wir nicht sicher, ob wir es aussprechen sollen, aber ja, wir waren bei Lidl.
Ja, wir waren bei Lidl, dann haben wir noch ein alkoholfreies Bier auf den Stufen der 2-Sterne-Weinhandlungen und Restaurants Rutz getrunken. So sind wir drauf.
Und haben dann die Lidl-Bierflaschen denen in die Schaufensterscheibe geballert. Nein, das haben wir nicht gemacht. Das würden wir auch nie tun.
Wir haben es gegen Pfand zurückgegeben.
Wir haben es. Das stimmt, das haben wir gemacht. Und haben festgestellt, dass Lidl gut bestückt, sagt man nicht, gut sortiert ist.
Ja.
Bis auf Erdnussbutter.
Ja, aber das ist ein Problem für euch, Lidl.
Ja, das
If
ist,
you listen to this podcast, ja, do the fuck something about it.
Erdnussbutter ist eure Achillesferse. Also.
Das ist schon ein guter Sendetitel.
Ja. Ich dachte, Erdbeeren sind auch Nüsse, wäre ein guter Sendetitel. Das hatten wir im Vorgespräch.
Ja, auch nicht schlecht. Wir hatten so vieles im Vorgespräch, was es nicht in die Sendung geschafft hat.
Das wissen wir doch jetzt noch nicht. Ja, das, mal gucken.
Ja, stimmt. Naja, es gab die Woche ja natürlich auch noch dieses Trump-Desinfektionsmittel-Ding. Aber da möchte ich gar nicht näher darauf eingehen eigentlich.
Nee. Außer, ich meine, bei unseren Hörern besteht eine gewisse Gefahr. Also es ist wirklich so, ihr dürft euch das nicht spritzen. Ja?
Als ich das gelesen habe, dass Trump auf einer Pressekonferenz so ein bisschen gesagt hat, ja, ich habe also Desinfektionsmittel.
leichte so ein bisschen Wildmoser-Anflug.
Blick zur Seite. Also ich sag's mal mit Wildmoser, ja, interessant, oder? Kann man probieren, oder? Kann man, ja, warum nicht?
Ja.
Du kannst ja spritzen, ha?
Ja. Und die Frau schämt sich im Grund und Boden. Die weiß gar nicht, wohin mit sich.
Ja.
Zu Hause kam die Frage auf, warum macht diese Frau das? Warum sitzt sie noch da? Sie weiß doch besser. Und dann habe ich gedacht, naja, ist vielleicht wie mit dem Fossi, dass man vielleicht den Gedanken hat, wenn ich nicht da bin.
Wenn ich nicht mehr da sitze.
Dann kümmert sich gar keiner mehr. Und, oder jemand noch, also jemand.
Wie heißt denn die Frau, von der du sprichst? Ah, okay, Entschuldigung, ich wollte dich nicht bloßstellen. Ich dachte, du weißt es vielleicht.
Nee, ich weiß es nicht, aber sie ist studierte Ärztin und sie ist promoviert und ich glaube, sie ist irgendjemand im Gesundheitswesen.
Also als ich das gelesen habe mit Trump, hatte ich das Gefühl, ich bin in einer nicht enden wollenden Simpsons-Folge. Ja. Die hört einfach nicht mehr auf.
Ja.
Ja. Genau, wir wollten über Fußball kurz reden. Ich dachte, wir ziehen den Fußball mal kurz vor.
Ja.
Martin Schneider, Journalist bei der SZ, der gerne lustige Sachen twittert. Mhm. Ich finde es immer ein bisschen enttäuschend, wenn so Journalisten, die ich eigentlich so fachlich super finde und so ihre seriösen Artikel lese und mich auch freue, wenn so zwischendurch mal so ein leicht humoristischer Anflug kommt, wo ich denke so, der Mann hat auch ein bisschen Humor, aber ey, ganz downplayed so, ne? Es kommt so zwischen den Zeilen und so. Und dann lese ich die Twitter-Accounts und da jagt ein Witz den anderen. Aber gut, Martin Schneider muss ich zugutehalten, dass er wirklich was Tolles geschrieben hat auf Twitter. Er hat gesagt, wer den Fußball jetzt nicht hasst, hat ihn nie geliebt.
Sehr gut.
Ja. Brillant. Es geht um die geplante Neustart der Bundesliga.
Neustart und zu Ende Bringung der Saison.
Ja, also angepeilt vielleicht auf den 9. Mai. Das war alles noch vor Seiferts Pressekonferenz, der sich, finde ich, schon demütig gegeben hat, oder? Christian Seifert, DFL-Boss, hat ja gesagt, ey, wir könnten ab jetzt oder wir könnten ab 9., aber obliegt uns nicht, das zu entscheiden und wir richten uns da völlig nach der Politik und hey, don't bother.
Und man hat einen Plan erstellt, ich glaube 44 Seiten habe ich oder 44 Punkte, 44 habe ich mir gemerkt, unter welchen hygienischen Auflagen oder welche man sich selber auferlegen würde, um das Ganze möglichst risikofrei machen.
Und noch wichtiger in diesem Plan steht, dass bei den Spielern Tests durchgeführt werden müssen und diese Tests keinerlei Kapazitäten blocken sollen, die eigentlich für die Medizin oder für den Otto-Normalverbraucher.
Pass auf, das Ganze ohne in Konkurrenz mit der allgemeinen Bevölkerung, um Ressourcen im Kampf gegen Covid-19 zu treten.
Wunderbar, Rüdiger.
Ja. Hat er so gesagt?
Ja, ich nahm schon an, dass das
wunderbar, Rüdiger, das als habe ich mir nicht ausgedacht, das hat er so gesagt.
Ja. Ja, aber du kriegst ja auch meine Bewunderung, wenn du ein Zitat hier, Zitat aufschreibst.
Danke. Du, Hast du so ein paar Punkte dir gemerkt von dem Papier? Es sind schöne Sachen dabei, wo man sagt, wie will man das umsetzen? Also klar, Balljungen kann man darauf verzichten, glaube ich auch. Kein Shake Hands, glaube ich, kann man auch darauf verzichten.
Ja. Was schwierig wird, ist ein Gegenspieler nach einem Foul anspucken.
Das zum Beispiel.
Das kann man schlecht darauf verzichten.
Ist aber so ein bisschen was man vielleicht aus der Corona-Zeit irgendwann mal übernehmen könnte. So in die Zeit danach. Das Einsprung angesichts. Schwierig, finde ich, ist das Bilden einer Freistoßmauer. Ja, wenn man da 1,50 Abstand hält, das ist natürlich jetzt ein blöder Witz, wird's löchrig. Abstand halten geht natürlich eh nicht. Also die Idee ist natürlich zu sagen, wir haben diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen, damit dann die Spieler auf dem Spielfeld eben sich dann um Abstand keine Sorgen mehr machen müssen. Also nach dem Motto, man muss irgendwie schaffen, möglichst 22 Gesunde da auf die Bühne zu kriegen.
Ich habe zum Beispiel gelesen, dass wenn jemand auf Corona positiv getestet wird, dann kommt es nicht an die Öffentlichkeit, dann fehlt er halt einfach mal zwei Wochen lang unentschuldigt und dann müssen sich die Moderatoren was ausdenken.
Wo hast du das gesehen? Na gut, ist natürlich schon die Frage, was...
Kicker.de.
Aber ja, ist natürlich schon die Frage, was macht man, wenn ein Spieler positiv ist? Müssen dann alle wieder aufhören?
Nein, eben nicht. Der steht da drin, dann muss der in Quarantäne, aber nicht der Rest.
Also das ist jetzt kein Gemauschel, sondern das ist die Idee.
Nein, der steht da drin.
Ist ein Ding.
Ja. Also steht da drin laut Kicker.de. Mhm.
Verstehe. Also, genau. Ja.
Wie ist deine Meinung?
Du, meine Meinung ist, ich bin so ein bisschen wie Jürgen Klopp, der gesagt hat, also am Anfang.
Das war klar, jetzt musst du gar nicht begründen, Rüdiger.
Ich finde, ich muss gar nicht begründen, ne? Der am Anfang gesagt hat, Corona, warum fragt ihr mich? Ich bin Fußballtrainer. Ja. Aber gut, es geht jetzt auch um Fußball. Ich finde, die entscheidende Frage ist nicht, was ich oder was du oder wir denken. Ich finde, was mich wundert ist, ich finde, die Frage ist, was denkt Christian Streich?
Das ist doch eigentlich das Entscheidende, ne?
Das ist das Entscheidende.
Danach würde ich mich richten. Du auch, oder? Ja.
Danach wird berichten. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, keine Ahnung, ich glaube, es muss auch eine europäische Lösung her. Weißt du, in der Bundesliga, also es geht jetzt um die Bundesliga, aber in anderen Ländern wird auch richtig Druck gemacht. In Italien, in Frankreich. Ich finde es schwierig. Also,
ja, mir gefällt der Gedanke nicht, dass irgendwer irgendwoher Druck macht, damit wieder Fußball gespielt wird. Mhm. Das ist die, ich würde sagen, das ist die prädominante Seite in mir. Die andere, es gibt aber auch noch eine kleine Seite, die sagt, dann spielt halt eure Geisterspiele. Was soll Schlimmes bei rumkommen? Das ist ja alles überwacht und modifizierbar und das wird keinen großartigen Corona-Ausbruch bescheren den Leuten und die Leute.
Weißt du nicht?
Ja, aber das ist doch wirklich sehr eindämmbar. Und dann kann man ja wirklich, vielleicht tut es der Gesellschaft ja wirklich was Gutes. Achtung! Und dann denke ich, oh Gott, wenn wir jetzt nach ein paar Wochen, es sind echt immer noch nicht so viele Wochen, so verzweifelt sind als Gesellschaft, dass uns nur noch der Fußball retten kann, dann weiß ich auch nicht.
Die Frage ist halt, ja genau, warum wieder Fußball? Einmal natürlich, klar, Antwort von Watzke ist klar, wenn es noch ein Jahr so weitergeht, gehen auch beim BVB die Lichter aus. Bei anderen Vereinen, was ich denke, so Werder Bremen oder sowas habe ich jetzt gelesen, wahrscheinlich schon deutlich früher. Wenn das der Grund ist,
der Watz gesagt hat, es würde so viele Regressforderungen geben, wenn die Saison nicht zu Ende gespielt wird. Und natürlich sagt er, dass dann die großen Vereine quasi auch die weißen Ritter sein müssen, die dann irgendwie die Kleinen vor der Insolvenz bewahren. Es gibt ein Zitat. Und jeder weiß, dass wenn es Insolvenzen gibt, kommen auch die sogenannten weißen Ritter, die dann sagen, wir geben euch Geld. Aber jetzt die großen Vereine meint, weiß ich nicht, kommen auch die sogenannten weißen Ritter, die dann sagen, wir geben euch Geld, aber dafür müsst ihr sorgen, dass 50+1 fällt.
Genau, es geht um große Investoren. Also Investoren, die kommen, sagen, jetzt habt ihr viel Geld, jetzt ist das aber auch ein bisschen mein Verein.
Ah, ich dachte, er meint die.
So, nee, nicht andere Vereine, sondern so, russische Oligarchen und. Ah.
Ich dachte, er meint Vereine, die dann sagen, ihr müsst dann bei der nächsten Liga-Versammlung aber dafür stimmen, dass 50+1 fällt. Weißt du, VfL Wolfsburg sagt zum Beispiel, wir unterstützen euch.
Ja, klar. Nee, es geht um Red Bulls und Software und Biotech und Oligarchen. Ja.
Ah, okay.
Naja, ja.
Aber es gab eine Vorauszahlung der TV-Gelder in Höhe von 300 Millionen Euro. Das heißt, ein bisschen was haben die Clubs jetzt schon bekommen, was sie eigentlich erst später bekämen. Mm. Du lächelst, du grinst?
Nee, ja. Das ist eine große Summe, wo man denkt, dann muss doch für Monate alles gut sein, aber nein.
Ja, aber es ist ja auch für alle, nicht?
Ja, ist ja für alle. Ja, ja, das ist eine Menge Geld. Denke ich nur. Und,
du, aber es ist schön, ich finde, es ist wichtig, dass wir bei großen Summen noch so ein bisschen lächeln, ne?
Ja. Naja.
Dass wir nicht den Gedanken verlieren, Mensch, ist ja Geld.
Die Polizeigewerkschaft hatte, glaube ich, gesagt, wenn es jetzt um Fernsehen geht, das Businessproblem ist, dass natürlich viele gute Spiele auf Pay-TV gezahlt werden. Und selbst wenn im Stadion ein Geisterspiel ist und keiner da ist, werden sich natürlich die Fans unter Umständen bei demjenigen zu Hause in größeren Gruppen versammeln, der das Pay-TV hat. Deshalb hat Lemke vorgeschlagen, und Hoeneß findet es auch gut, dass man auch Pay-TV-Spiele dann im Öffentlich-Rechtlichen zeigt, wofür dann sozusagen Sky und die Öffentlichen sich entschädigen müssten. Also es wird sich Gedanken gemacht.
Ja, ich hab das auch gesagt.
Ja?
Ja, überhaupt.
Was haben Sie gesagt?
Ja, dass man das im ZDF zahlen soll.
Ja.
Das hab ich auch gesagt.
Ja.
Ich bin eine gewichtige Stimme in der deutschen Fußballmannschaft.
Ja, immer noch, verrückterweise, ja.
Ja, das glaubt man kaum, gell.
Ja.
Ja, apropos Pay-TV, ne? Sky hat ja letzte Woche in der Bild eine ganzseitige Anzeige geschaltet, wo, glaube ich, nur drauf stand, ja. Das war als Reaktion auf, man überlegt, die Ligabetrieb wieder aufzunehmen. Ja, weiß nicht, was sagt man dazu auch?
Nein.
Bisschen doof auch, oder?
Ja.
Ja, einfach doof.
Doof.
Wie dumm. Ja, wir sind ja eh eigentlich in der Rubrik.
Also dramaturgisch sind wir eigentlich noch im wie dumm Bereich.
Ja. Wusstest du, dass es bei Zeit für Brot auch Brot gibt, nicht nur Zimtschnecken?
Ich bin confused on many levels. Was? Also Zeit für Brot ist eine Bäckerei, oder?
Achso, ich dachte, du kennst es.
Nein, kenne ich gar nicht.
Ist doch die Innenbäckerei in Berlin.
Ach so.
Arschteuer.
Ach, da.
Alle laufen hin wegen den Zimtschnecken.
Ich wollte gerade sagen, das ist dein Zimtschneckendiener.
Ja, nicht nur meiner.
Nee, Entschuldige,
da sind wir waren auch vor Corona Schlangen.
Schlangen.
Ja.
Alles klar.
Ich habe mich nur neulich gefragt, ob es da auch Brot gibt.
Weiß ich gar nicht.
Ob es die Zeit für Zimt heißen soll.
Die Zimtschnecken sind so gut.
Ja.
Übrigens habe ich jetzt am Wochenende hab ich auch gedacht, also ne, Bäckereien, aber du hast nicht richtig in Quarantäne gelebt, du machst es schon länger, du kannst es auch besser, wenn du dir nicht einmal selber die Haare geschnitten hast. Ich habe mir die Seiten selber geschnitten, Bernie. Sieht okay aus, oder?
Ja, sieht voll okay aus.
Doch.
Ja.
Ja. Die Fades sind auch gut geworden, finde ich.
Ja, ich sehe jetzt nicht so krasse Fades, aber
es nee, eben, da kannst du mal sehen, wie gut die sind.
Ja, ich finde, also ja.
Die faden richtig.
Ja, also gute Übergänge kann man sagen.
Ne? Ja. Gut, danke.
Ja, ich bin ja schon lange Friseur.
Du bist ja schon lange.
Ja, ich mache das seit meiner Studienzeit.
Ich habe auch deinen alten Bartschneider.
Habe ich Leuten die Haare geschnitten. Du hast meinen alten Bartschneider?
Du hast mir irgendwann so ein altes Grundig-Ding mitgegeben.
Das war nicht alt. Das war relativ neu. Ich habe es nur nie benutzt.
Ah, ja. Entschuldige.
Ja.
Also das kann ich ja sagen, der ist heiß gelaufen.
Ja?
Ja.
Ja, du hast ja auch so dichtes und dickes Haar.
Ja, sonst nehme ich die Heckenschere.
Oktoberfest ist abgesagt.
Surprise.
Any feelings about that?
Ja, ist, glaube ich, besser so. Kann ich, glaube ich, sagen.
Ja.
Warst du mal auf dem Oktoberfest, Bernie?
Ja, ich habe ja ein paar Jahre in München gelebt.
Eben. Ja. Ich frag nur so.
Ja, ich war am Oktoberfest und hatte es tatsächlich, war manchmal nachmittags, manchmal auf ein Bierchen nur, manchmal so durchspaziert. Ich hatte aber auch mal so ein oder zwei Abende, wo ich mich so einmal mit der Firma, das macht man ja so, wenn man in München lebt und arbeitet, egal mit welcher Firma, man geht immer aufs Oktoberfest.
Mhm.
Ist immer ein Bänkchen reserviert.
Mhm.
Das habe ich mal gemacht und einmal war ich wirklich so, so auf dem Tisch und so DJ Ötzi mitsingen und so. Einfach nur mal zu sehen, wie sich das anfühlt.
Okay. Ich war mal auf der Maiwiese.
Du willst gar nicht wissen, wie es sich anfühlt.
Ach so.
Ja, ich dachte, du fragst mich auf dem Oktoberfest und du sparst dir mein Resümee.
Nein, Entschuldigung, will ich doch gar nicht.
Das Interessante an der Geschichte ist so, was macht ein Bernie Mai auf dem Biertisch, wenn er DJ Ötzi singt? Was passiert dann?
Okay.
I felt dirty. That's what happened.
Verstehe. Hast du versucht, das in Bier zu ertränken?
Ja, natürlich.
Ah, gut.
Klar. Ich dachte, ich war stolz auf mich und dachte so, wow, was ich alles kann. Ich kann über meinen Schatten springen. Ne? Und dann dachte ich, der Preis, also die Belohnung für über meinen Schatten springen muss aber sein, dass ich dann irgendwie auch eine fetzen Gaudi habe, einen super Abend.
Mhm.
Also sonst rentiert sich einfach nur nach Hause gehen und beschämt zuzugeben, dass man, aber du DJ Ötzi gesungen hat, das kann nicht die Belohnung sein.
Das kann man sich für schwere spätere Lebensjahrzehnte aufheben.
Ja, also weißt du, bin ich so ein Oktoberfest-Grabscher und sonst irgendwie habe ich gedacht, vielleicht springt da noch ein netter Flirt oder sowas raus oder so.
Ist schon völlig klar.
Ja, aber und nada, niente.
Was?
Stattdessen habe ich so gekotzt, dass ich zweimal aus der U-Bahn ausgestiegen bin, gekotzt und weitergefahren.
Das habe ich auch schon gemacht. Bin neulich mit der Familie Corona-Spaziergang durch Berlin an der U-Bahn-Station Heinrich Heine. Habe gesagt, hier bin ich mal ausgestiegen zum Kotzen.
Mhm.
Ja. Aber ja, und meine entscheidende Frage ist, Bernie, was hattest du an?
Ich glaube, ich hatte einmal ganz normal Klamotten an. Es war Anfang der 2000er, da hatte man so einen Robbie Williams Schnitt, so die bisschen so Hahnenkamm raufgemacht.
Mhm.
So an den Ärmeln zu kurze T-Shirts mit irgendwie so einer britischen Flagge irgendwo wahrscheinlich.
Mhm.
Und hinten die Haare nicht Fukuhila, aber ein Ticken zu lang irgendwie. So ein bisschen, ne? Also keine gute Zeit optisch.
Bernie, ich kenne dich zu gut, als dass ich jetzt eigentlich sagen würde, es klingt nicht so gut, aber ich weiß ja, du trägst alles weg, aber ja. Und das zweite Mal?
Da glaube ich, hatte ich einen, ich habe einen, ich habe es glaube ich jetzt nicht mehr oder nicht mehr hier, aber ich hatte so einen Trachten Janker von meinem Opa.
Das wollte ich hören. Ja. Und so flirttechnisch, mit welchem Outfit lief es besser?
Es lief gar nichts.
Lief gar nichts, schade.
Nee. Okay. Hatte keine, also das Outfit hatte keine, also ich bin, aber das ist tatsächlich, das ist typisch für mich. Und vielleicht werde ich irgendwann mal stolz drauf sein, vielleicht auch nicht. In so Flirt- und Aufriss-Hotspots. Mhm. Lorette de Mar. War ich. Partyinsel Ios. War ich schon.
Mach mich fertig. Ja.
Oktoberfest.
Ja.
Afterwork. Diskus.
Ja. Da bist du keine harte Währung.
Nee, Rüdiger, da kannst du mich reinstellen. Es ist, als wäre ich
nicht da.
Als wäre ich unsichtbar.
Zellophan, bist Mr. Zellophan, dich schaut keiner an, bist Mr. Kennst du das aus Chicago, Musical? Ja, I feel you, Bernie.
I don't know what happened.
Ja, zu viel Ironie, ich weiß es nicht.
Und ich hab die Befürchtung auch, dass es mir auf Datingportalen so gehen würde.
Ja.
Ich bin aber der Mann für den persönlicheren Kontakt.
Gut.
Also,
Das
meine ich nicht sleazy, sondern tatsächlich ganz.
Schade.
Ja.
Na gut.
Okay, weiter. Ich habe so viel am Zettel, Rüdiger. Oh, du musst mich, glaube ich, unterbrechen, wenn du was einbringen willst heute. 34 Jahre, Tschernobyl, wollte ich nur sagen.
Mhm.
Haben wir. Und there's still a lot going on there.
Ja.
Da brennt's, ne?
Es brennt.
Da sind Waldbrände rund um Tschernobyl.
Ja.
Und die könnten auf das havarierte AKW übergreifen.
Ja. Und dann denke ich erstmal, mein Gott, also das, was die da so drumherum gebaut haben, dieser Sarkophag oder was auch immer, dieses Betonding, das wird ja wohl mit ein bisschen Feuer klarkommen. Aber das Feuer ist gar nicht immer so oft das Problem, das vergesse ich immer bei Feuern, das Problem ist das Löschwasser.
Ja. Mhm. Elaborate.
Achso, naja, die Gegend ist ja schon so ein bisschen verseucht und je mehr Wasser da rüberläuft und rein, das zieht das dann unter Umständen, habe ich gelesen, hat ein Feuerwehrmann gesagt, in das Grundwasser rein und sowas. Es vermischt sich dann natürlich.
Und was kommt dann, Rüdiger, was kommt dann zu uns?
Die Strahlung, Bernie?
Die Wolke.
Die
Ja, gut, rund Pause waren, kommt dann wieder.
Ach du Scheiße.
Ja.
Die Wolke, damn it. Ja.
Ja.
Kam gestern auch erzählt nur von Familienspaziergängen, aber die Frage auf so... Papa, wie funktioniert eine Atombombe? Papa, was ist Strahlung? Was sind Atome?
Typische Familien.
Da musste ich.
Spaziergangsgespräche.
Naja, ich finde so bei 8-Jährigen, 9-Jährigen kommt das schon mal. Kriegst du manchmal auch so Fragen?
Nee.
Nein, okay. Ich krieg meistens Vorträge auch eher zum Thema Pokémon. Hm. Aber, okay.
Nee, bei uns gibt es keine Fragen.
Gut.
Das Kind interessiert sich nicht für Dinge. Das ist gut, weil.
Hätte ich das nicht fragen sollen, Bernie?
Doch, wieso?
Nee, ich frag nur.
Nee, aber das ist ja ganz gut, da muss ich keine Antworten geben,
die
ich meistens sowieso gar nicht ausreichend zur Verfügung habe. Ja. Wer es noch nicht gelesen hat, mein Buch Rosalie.
Ja.
Spielt zur Zeit von Tschernobyl.
Ja.
Genau. Und es geht um junge Liebe im strahlenden Regen.
Ja, ich habe meinem Jungen auch erzählt von dir und Bayern und Tschernobyl. Ja.
Ja, aber da, wo deine Frau herkommt, da ging auch was, so in puncto Strahlenregen, ne?
Ja.
Ja, kannst du, also.
Es ist aber komisch, weiß gar nicht, ob die das nicht so.
Ich habe eine Menge Leute interviewt damals, als ich Rosalie geschrieben habe, also wie sie es so empfunden haben, also Leute aus Bayern.
Mhm.
Und hätte ich eigentlich deine Frau auch noch fragen können, fällt mir jetzt ein.
Weil ich gar nicht weiß, ob das so ein wahnsinniges Thema da war. Es ist ja auch oft, du nimmst als Kind ja auch manchmal oder als Jugendliche, die war auch ein bisschen, ist ja auch ein bisschen jünger als wir, aber. So Dinge war vielleicht die, also ich glaube, man.
Ja, ich glaube, das mit dem Alter ist ein Argument. Also ich habe es massiv wahrgenommen.
Ja.
Ich habe mir echt in die Hosen gemacht.
Na gut, und du nimmst natürlich auch Dinge auf Jugendliche so wahr, wie stark deine Eltern das beeinflusst.
Naja, das stimmt jetzt in meinem Fall nicht, weil ich habe es einfach so wahrgenommen, wie es in der Tagesschau kommt und wie es in der Schule besprochen wird und wie es auch die Lehrer wahrnehmen und so.
Ja.
Wie es meine Eltern wahrnehmen, das habe ich gar nicht so mitbekommen eigentlich.
Okay.
Ich glaube, je jünger man ist, desto mehr kriegt man es durch den Elternfilter mit. Aber wenn man irgendwie schon 14 ist oder so, dann bildet man sich das schon, glaube ich.
Also es kam auch gestern bei uns Sorgen auf, die Frage kam dann auf, wo denn von uns aus hier das nächste aktive Atomkraftwerk ist.
Ja. Ja. Du müsstest so einen Dad-Podcast machen, glaube ich. So ein Dad-Podcast. Du findest immer wieder den Weg zurück zur Familienstory.
Natürlich. Ja, Bernie, das ist mein Leben seit 7 Wochen. Und du. Die Familie und du. So, nächstes Thema, oder?
Ja. Wir sind schon mitten im Thema Kultur. Na, ja. Wir haben noch Jens Lehmann vergessen, aber eigentlich auch nicht so wichtig, oder?
Ach. Ja, stimmt.
Jens Lehmann hat, glaube ich, auch sich als, kann man sagen, als Corona-Skeptiker. Hm. Und da war eigentlich mein Take eher, dass wir nicht groß drüber reden, ob Jens Lehmann Unsinn erzählt, weil, also, tell me something new, sondern eher, ob, weil er halt quasi der Meinung war, naja, das ist aber jetzt, man kann doch mal über Spiele machen, dann können die Leute, dann gehen halt, dann sitzen die Leute halt mal drei Sitze auseinander, wo ist das große Problem, so ein Terz immer um das Corona und so.
Ja, in England fängt man tatsächlich an zu überlegen, am 8. Juni zu spielen, in ausgewählten Stadion mit, jetzt kommt's, 400 Zuschauern.
Ja, ich finde, mit solchen Ideen kann man sich auseinandersetzen. Ja. Ich finde nur, also was mir eher aufgestoßen ist, ist, dass man wie dann über jeden, der so ein bisschen was anderes sagt, sofort so ein, ja, hergefallen wird, muss man sagen. Und das ist aber, das klingt wie so ein typisches AfD-Argument. Darf man keine andere Meinung sein? Aber ich finde, man kann schon mal, man kann einfach sagen, ach ja, der Jens. Ach ja, der Jens.
Ja.
Oder? Mach mal, kann man es okay. einfach die Leute.
Was?
Damit belassen, was die sagen. Ne?
Und ja, um es mit Boyd Crowder zu sagen, I'm gonna let this one pass.
Ja, ja,
I'm gonna let, Brenner pass.
Good. Let it slide.
Ja.
Okay, gut. Kultur. Erstmal Hinweis in eigener Sache. Es gibt eine neue Podcast-App, die heißt Fayo.
Ja.
Und da habe ich mit einer Kollegin namens Laura Ebert, fantastische Journalistin, einen Podcast gemacht über Sekten. Und neue religiöse Bewegungen.
Mit dem Titel?
In Deutschland. Insekten.
Mhm.
Ja. Und die erste Folge ist gratis. Der Rest geht in so ein Premium-Modell über, was aber nicht so teuer ist. Geht mich aber auch nichts an, was ProSieben, die stecken dahinter, und Fayo da so machen. Ich kann nur sagen, wir haben da diesen Podcast gemacht und wir finden ihn gut, hat uns sehr viel bedeutet. Wir haben sehr intensivste Monate gearbeitet, mit Leuten gesprochen, uns da rein recherchiert und waren meistens überwiegend sehr erschüttert ja. da rausgegangen.
Ist ein sehr gutes Thema für dich, oder? Das interessiert.
Ja, es ist so ein bisschen auch die Fortsetzung von unserem Esoterik-Podcast.
Schon ein bisschen,
die,
ne?
Verlängerung, sagen wir mal
ja.
so. Ja. Es wird eine Ausgabe der Folge 1 auch im Browser geben demnächst. Ich glaube, jetzt geht es nur in der App.
Cool.
Und ja, weiß nicht, ob da noch später weiter Folgen auch gratis, weiß ich nicht, das ist, da stecke ich nicht drin. Ich wusste auch gar nicht, als wir das produziert haben, dass das also ein Abo-Modell werden wird. Also ich weiß relativ wenig über die Plattform noch, die haben auch nur so einen Soft-Launch gemacht. Aber ich kann die Hand für unseren Podcast ins Feuer legen, ins Fayo legen, weil Fayo ja. heißt ja die App auch. Ne?
Ja. Ja.
Genau, ansonsten muss ich dir gleich sagen, Rüdiger, ich spiele nur noch Animal Crossing.
Das irgendwie habe ich. Du hast sehr, bei unserem alkoholfreien Bier vor dem Kiosk hast du. Das habe ich schon durchgehört, dass dir das gut gefällt.
Ja, ich werde jetzt auch.
Ich glaube, Animal Crossing ist für dich, was für mich
Pokémon Schwert ist.
Türen und Fenster putzen ist. Meditation.
Aber ich putze auch Türen und Fenster. Also vor allem so Türrahmen ist mein new thing.
Ach.
Ja.
Aber Animal Crossing oder hier zu Hause?
Zu Hause.
Oh gut, ich frag nur.
Fällt dir vielleicht nicht auf, aber tatsächlich mache ich immer so.
Bernie, also um es mit deinen Worten zu sagen, mit deinen Türrahmen kann man echt nicht meckern.
Hm. Animal Crossing ist tatsächlich so, ich möchte es nur empfehlen, es ist, man muss schon, glaube ich, man muss so putzigen Computerfiguren schon zugetan sein.
Mhm.
Darf da nicht der Fan von harten Realismus sein. Man darf nicht, ich glaube, man darf, weiß nicht, ob man wirklich ob man Extraction gut finden kann.
Das ist schön, dass du sagst, ja, ich habe dran gedacht.
Und gleichzeitig Animal Crossing spielen. Ja.
Wir reden von Netflix-Film mit Chris Hemsworth, Extraction, sag ich gleich.
Kommen wir gleich dazu. Aber ich finde es Eskapismus pur.
Ja.
Ja, also ich, man ist im Prinzip ein Inselbewohner, man ist eine Insel, die ist gar nicht, die ist überhaupt nicht groß, Rüdiger. Man hat nicht viel Gegend, Terrain zu erkundigen.
Das macht Insel nur besser.
Ja, absolut, genau.
Ja.
Man hat Nachbarn, die werden auch mehr, es wird irgendwann enger auf dieser Insel.
Pass auf, wenn du mich fragst, wenn ich das ganz kurz einfügen darf.
Ja.
Eine Insel muss so sein, dass man einen Tag braucht, sie einmal zu umrunden. Oder einen guten, richtig anstrengenden Fahrradtour. Dann hat die Insel eine richtige Größe, finde ich.
Ja, bei Animal Crossing braucht man, glaube ich, nur 5 Minuten.
Okay.
Aber trotzdem, man macht eigentlich nichts, außer die ganze Zeit sein Haus aufpeppen und Holz und Obst zu sammeln und Blumen zu pflanzen, ein bisschen zu gärtnern, ein bisschen am Strand spazieren gehen.
Mhm.
Und that's the real shit, Rüdiger. Ja. Ich brauche nicht mehr. Ich brauche keinen Max Payne. Ich brauche keinen.
Ja, kein Wunder. Menschen wie uns, Bernie, kann man auch wirklich leicht seine Grundrechte entziehen. Das muss man wirklich mal sagen. Ja,
stimmt. Da ist was dran.
Ja,
da ist echt was dran.
Das sind die Gedanken, die ich mir so mache gerade. Also, ja.
Okay, so. Der Amerikaner sprach über drei Dinge in den Medien die Woche. Mhm. Zum einen über die Michael Jordan-Doku. Ja. Eigentlich von ESPN, aber auf Netflix weltweit syndiziert The Last Dance. Mhm. Ein Kamerateam hatte Zugang zur letzten Classic Chicago Bulls Saison, wo Scottie Pippen, Michael Jordan und Dennis Rodman noch in einer Mannschaft gespielt haben. Mhm. Und das wird quasi kombiniert mit Archivaufnahmen über hauptsächlich Michael Jordan zentrisch, sag ich mal, über seine Karriere. Es gibt jetzt, glaube ich, heute wahrscheinlich schon drei oder vier. Die Woche gab es jetzt zwei Folgen online. Hast du es gesehen, Rüdiger?
Ja, ich habe beide Folgen gesehen.
Ja.
War sehr interessant. Es ist die Saison 1996, 1997. Die Chicago Bulls hatten zu dem Zeitpunkt.
Ich glaube 97, 98.
Oder 97, 98. Ja. Auf jeden Fall hatten sie zu dem Zeitpunkt fünfmal die NBA gewonnen. Sie waren der heiße Scheiß und ich kenne mich ja nicht so aus. Ich wusste das auch nicht, dass die wirklich zu der Zeit zusammengespielt haben, die drei, die ich natürlich alle mal irgendwie mitgekriegt habe. Ich fand's sehr beeindruckend. Ich muss auch sagen, ich fand Michael Jordan sehr beeindruckend. Ist natürlich jetzt auch eine sehr steile These, aber also natürlich, wie er spielt, aber auch so, wie er. Er ist wirklich der geborene Athlet, so von dem, was er so erzählt und von seiner Haltung und von dem, was er so macht. Und fand auch seine Eltern interessant und ich fand interessant, wie viel zusammenkommen muss, damit eine Mannschaft so erfolgreich ist. Und zwar nicht nur von den Spielern, sondern auch vom Trainer und vom Management und vom Geist, der dahinter steht.
Ich glaube, interessant ist, dass Michael Jordan eigentlich im Gegensatz zu Larry Bird oder Magic Johnson nicht jemand ist, der schon in tausendmal den Talking Head gegeben hat in irgendwelchen Sportdokus, sondern Michael Jordan hält sich eher bedeckt bisher. Und deshalb ist es eben, glaube ich, gerade für Basketballfans sehr interessant, jetzt mal seine Sicht der Dinge zu hören. Was relativ klar wird von Anfang an, finde ich, ist, dass er ein ziemlicher Karrierist war, dass er wirklich, glaube ich, alles so dem Erfolg untergeordnet hat. Das ist, man merkt es im Positiven, wie man sagt, er spielt jedes Spiel, als wäre es sein letztes. Ne?
Ja, für also ich finde Karrierist ein bisschen vielleicht das falsche Wort. Also vielleicht, er ist so Sportler durch und durch, finde ich. Er will der beste Spieler der Welt werden.
Ja, aber will es nicht der beste Banker der Welt? Also, weißt du, wo ziehe ich da die Grenze? Also,
nee, beim Sportler sehe ich es irgendwie positiver.
Ja, aber ist es berechtigt, das positiver zu sehen? Ich habe das nämlich schon, zum Beispiel, er sagt ja auch, es gibt ja einen Handlungsstrang, wo es darum geht, dass Scott.
Ich stelle mir gerade den besten Banker der Welt vor. den schönsten Aktenkoffer.
Es gibt ja diesen Handlungsstrang, wo Scottie Pippen seine Verletzung mitten in der Saison auskuriert, weil sich einfach rausgestellt hat, er ist der zweitbeste Spieler der NBA, aber ist der 122 bestbezahlteste und hat aber keinen Bock mehr.
Ja.
Und Jerry Krause, der Manager, der so auch ein bisschen als der Bad Guy darüber kommt in der Doku, kommt ihm auch nicht entgegen.
Ja.
Zum Beispiel, das findet Michael Jordan auch nicht gut. Da sagt er so, ist eine Ego-Nummer von Scottie Pippen.
Ja, irgendwie. Selfish, ja.
Ja, selfish. Mhm. Also ich würde fast mal behaupten, dass ich glaube, in Momenten, wo es drauf ankam, mit Michael Jordan nicht immer gut Kirschen essen war. Wir werden es vielleicht noch sehen im Laufe der Doku. Ich weiß nicht, es ist nur so ein, it's a hunch. Call it a hunch.
Man sieht ja schon relativ deutlich, dass er zumindest ihm sehr klar wird, als er Scottie Pippen nicht dabei ist in der Saison, dass er die lauteste Stimme in der Mannschaft wird und er seine Mitspieler ganz schön rund macht. Also ich glaube, er ist vielleicht so der Effenberg.
Oh Gott.
Das ist ein mieser Vergleich. Chicago Bulls, wollte er sein. Er ist Führungsspieler, ja, Führungsspieler.
Ja,
streich das mit dem Effenberg.
Schon gestrichen. Aber findest du.
Dann musst
du
sagen, ich habe es schon vergessen.
Ich habe es schon vergessen. Jetzt findest du es denn an sich gut, die Doku? Also jetzt so von der Machart und so?
Ja. Ja. Naja, ist. Ja, irgendwie schon. Also es ist vielleicht, ich habe jetzt zwei Folgen gesehen, irgendwie habe ich es auch vergessen, jetzt weiter zu gucken. Ich weiß auch gar nicht, ob es weitergeht. Aber
du kannst nicht weiter gucken, weil es nur zwei gab.
Es gab nur zwei, ne?
Ja.
Wobei, wenn ich Dinge, die ich angefangen habe, wenn ich das als Messlatte nehmen würde, ob etwas gut ist oder nicht, ob ich bei der Stange geblieben bin, dann ist auch, was da an Weltliteratur und Filmen schon durchgefallen ist, das kann ich auch nicht nehmen. Also ich fand es sehr interessant. Mir hat's gefallen.
Ja. Also mir fiel es schwer. Ich fand es ein bisschen eklektisch. Ich fand viel Sprünge, viel Zeitsprünge, viel Talking Heads, viel Unruhe in der Doku selbst. Mhm. Fand es anstrengend zu gucken. Auf der anderen Seite, nach so einem, da waren so Tage dabei, wo ich wirklich, wirklich viel gearbeitet habe und dann musste ich noch irgendwie den Sohn nach draußen karren und so. Mhm. Und dann dachte ich so, okay, jetzt ist alles geschafft. Es ist 21 Uhr. Boah, und jetzt die Michael Jordan Doku anmachen. Das war dann richtig. Das fühlte sich richtig an.
Was es mir wirklich dann doch letztendlich am meisten bei der Stange gehalten hat, am besten gefallen hat, ist, wenn sie gespielt haben. Also.
Ja, klar, natürlich. Natürlich. So. Natürlich.
Ja.
Ist ja klar, das will man natürlich.
Könnte sehen. Bei einer Doku auch anders sein, aber ja.
Ja,
aber
das will man sehen.
Bei einer Sportdoku.
Bei einer Sportdoku eigentlich nicht.
Nee.
Na gut. Ansonsten, Netflix einen großen Hit gelandet mit Too Hot to Handle. Netflix macht jetzt auch so in so, ja, wie sagt man so, Dating-Coupling-Shows.
Mhm.
Und da haben sie eine gemacht, muss ein Riesen-Hit sein. Ich weiß nicht, ob man Quoten-Hit sagen kann bei Netflix. Es gibt, so wie bei Love Island, falls ihr es was sagt,
ja,
gibt es Leute, die sind auf einer Insel, die sind alle super hot.
Mhm.
Und aber leider auch super dumb.
Wegen des Klimawandels auf der Insel auch super
hot. Und ja, die sind da zum, ja, um Pärchen zu bilden, um Konstellation zu bilden. Ne? Ja. Erfahren aber dann quasi so am Tag 1, Leute, ihr dürft weder bumsen, noch küssen, noch sonst irgendwie rumtatschen. Und auch nicht masturbieren, glaube ich.
Das auch nicht?
Nee, ich glaube auch nicht. Und zwar gibt es jedes Mal, wenn jemand dagegen verstößt, zieht er sich den Furor der Gemeinde auf sich.
Also beim Masturbieren erwischt wird?
Es gibt ein Kamerasystem, ein ganz ausgefeiltes.
Oh Gott.
Weil nämlich dann die Gesamtgewinnersumme kleiner schrumpft. Und zwar nicht gerade also massiv schrumpft.
Mhm.
Bei schrumpft, no pun intended. und das ist die Handlung. Ich konnte es mir nicht anschauen. Ich konnte den Trailer schauen und mich hat es ein bisschen an mich jetzt.
Okay. Also wir haben es der Form halber euch darauf hingewiesen.
Ja. Naja, das ist ja Talk of the Town. Also.
Talk of the Town, okay, ja, hast recht.
Ja. Aber ich muss auch wirklich sagen, das sind wirklich Luxusprobleme, Rüdiger.
Verstehe. Gib mir noch
und
mehr.
Ich bin mir sicher, wenn ich bei Too Hot to Handle wäre,
ja?
Ich hätte als Einzige das Problem nicht.
Weil du nicht so gerne masturbierst.
Nein, weil wir haben doch jetzt gerade erzählt, ich beim Oktoberfest, ich in Lorette
de Mar. Das stimmt. Ja. Eben, wir wären ja eh nicht da.
Ja.
Wir wären so, ach Gott, ja mein Gott, da ist ja noch. Ach, jetzt haben wir eine ungerade Zahl, warum haben wir denn für diese Frau hier keinen. Ach, natürlich, da ist er noch, der Bernie.
Aje.
Aje. So, was ist noch auf Netflix, Bernie?
Ja, und natürlich diese Woche Better Call Saul Finale.
Oh.
Wir hatten auch einen Hörer, der geschrieben hat, er dachte, Better Call Saul wäre nur so ein bisschen so ein klamaukiger Abklatsch von Breaking Bad, hat so ein bisschen eine Klamotte über diesen komischen Anwalt dort und hat festgestellt, wow, it's the real thing.
It's the real thing.
Ja, und einer hat dann gleich geschrieben, I love Kim Wexler.
Mhm.
Rüdiger, it's the real thing.
Okay, Bernie, ja.
Eines schönen Tages.
Du, ist schon klar. Es wird passieren. So viel kann ich dir jetzt schon sagen. Es wird passieren.
Es ist auch anders als Breaking Bad.
Ja.
Es ist tatsächlich auch,
du argumentierst falsch, aber im Sinne von, ist ja nicht so, dass ich nicht glaube, dass das nicht fantastisch ist.
Ja.
Es ist, glaube ich, manchmal deshalb gucke ich im Moment auch in letzter Zeit, ich gucke ab und zu abends dann doch Filme, weil ich, es ist einfach manchmal die Schwellenangst, eine neue Serie anfangen zu fangen.
Ja,
weil man weiß, was da mitkommt, wie viele Abende, wie viel.
Und oft, manchmal ist es ja auch so, wenn einem der Arbeitskollege irgendwie schon seit Ewigkeit in den Ohren liegt mit einem
ja, du erzielst den gegenteiligen Effekt.
Genau, ja. Das ist natürlich eine Reaktanz, die ich da erzeuge.
Ja, und auch jeden Brennerpass.
Gut, aber das war einfach, ich spoilere es jetzt nicht für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, aber.
Für die wenigen.
Es ist nicht so ein, es ist. Auch diesmal nicht so ein Haut drauf, Cliffhanger-Zeugskram, wie es bei Breaking Bad oft also es ist einfach nicht so, es wumst nicht so, aber für Better Call Saul-Verhältnisse sind wir schon relativ nahe an so Breaking Bad-Verhältnissen.
Okay.
Und das ist aber, das finde ich aber wirklich fantastisch und so umsichtig, dass das jetzt erst passiert in am Ende von Staffel 5. Dass es jetzt erst so langsam Breaking Bad ähnelt.
Mhm.
Und das liegt unter anderem dran, weil Vince Gilligan zum Beispiel nie so genau wusste, wo es hingeht. Er hatte eine ungefähre Idee, aber er hat sich immer wieder Schritt für Schritt, Staffel für Staffel, manchmal Folge zu Folge gedacht, eigentlich müssten wir jetzt mal auf den Punkt kommen, aber Kim Wexler, das ist, wow, ist ein super Charakter. Oder hey, Nacho Vargas, was für ein guter Typ. Wir müssen mal ein bisschen gucken, was mit dem eigentlich los ist.
Nacho Vargas. Okay, und, jetzt hast du was gesagt. Ja.
Nein. Und Rüdiger, du würdest lieben. Du würdest Lalo Salamanca. Der
ach komm, das denkst du dir gerade aus. Was kommt als nächstes?
Gespielt von Tony Dalton.
Salmonellen Sigi. Kennst du nicht mehr? SWF 3, Salmonellen Sigi, Diabolo Beach, Campingplatz des Grauens. Sag mal, willst du die Fritten durch oder Englisch?
Salmonellen Sigi. Das hast du dir nicht ausgedacht.
Nein, es gab's früher, Diabolo Beach, wow. Campingplatz des Grauens. Müsste man mal googeln.
Wow. Na gut. Just wow.
Aber apropos mehr Bums, Bernie. Ich habe auch auf Netflix was geguckt.
Ja.
Ja. Ja. Habe ich dich jetzt zu früh unterbrochen? Wolltest du noch mehr sagen?
Nein. Jetzt, ich glaube, jetzt ist Zeit dafür.
Jetzt Zeit. Du, ich habe gesagt, ich will Filme gucken. Ja. Und seitdem da ich ja einen Man-Crush auf Chris Hemsworth habe.
Ja, vollkommen zurecht.
Natürlich zurecht. Und ihm auf Instagram folge, wusste ich schon, was er sich ankündigt. Das habe ich vielleicht auch stärker wahrgenommen als Interesse. Also auf Netflix ist seit letzter Woche Extraction. Extraction ist übrigens ist eine Verfilmung, ist ein Netflix-Film mit Chris Hemsworth. Es ist knallharte Söldner-Action.
Ja.
Bernie, so ein bisschen wie Triple Frontier. Das scheint irgendwie, Söldner-Action scheint irgendwie, ich glaube, ich ja, habe überlegt, vielleicht oder in einer
Six,
Welt.
Six Underground von Michael Mann ist auch noch
stimmt.
So ein Beispiel.
Ja, vielleicht ist, was ist denn das mit der Söldner-Action? Ist das vielleicht irgendwie gerade der Kriegsfilm der Stunde, weil?
Ja, pass auf, Netflix versucht natürlich verschiedene Bereiche abzudecken. Ja. Und die haben ja auch, den Bereich der Rom-Com reinstalliert oder revitalisiert.
Mhm.
Und sie machen es jetzt einfach mit den knallharten Actionfilmen. Also das.
Aber was mich interessiert, ist die Söldner, Bernie.
Also dir geht es speziell um die Söldner.
Ja, warum Söldner und nicht wie früher die Marines oder die Texas Rangers?
Naja, gut, die Marines, Militär ist halt einfach, Söldner ist ein bisschen postmoderner. Aber Söldner gab es doch damals auch schon in den Zeiten von Stallone und Chuck Norris, oder?
Ja, stimmt. Nee, aber Stallone, Rambo ist ja doch eindeutiger Soldat, ja, also des amerikanischen Militärs. Aber er ist.
Naja, gut, aber der wird ja auch also spätestens ab Teil 2 wird er auch als Söldner.
Geht auf eigene Faust los und wird auch bezahlt.
Naja,
ja, stimmt, auch mit dem Boot, ja später, ja, das stimmt.
Ja.
Na gut, aber es ist also, na gut. Handlung schnell erzählt, ohne zu spoilen, ist auch schon im Trailer gerade drin. Also der Söldner. Tyler Rake, kriegt im Film auch immer gesagt, you don't look like a Tyler. Mhm. Sagte, wie sehe ich denn aus? Wie ein Brad. Und das ist sehr lustig, weil alle denken, es geht natürlich in die Richtung, wieso Brad Pitt? Nee, Chris Hemsworth, da hat er sich irgendwie ein Ei gelegt. Brad Pitt, bist du dann letztendlich trotz Man-Crush von Rüdiger Rudolph nicht? Ist auch der falsche Film dafür, das zu zeigen oder auch nicht. Genau, er muss ein Kind, er befreit ein Kind aus den Händen von Entführern, muss es sozusagen aus Dakar, der Hauptstadt von Bangladesch, rausbringen und gerät zwischen die Fronten, weil sich die, sag ich mal, Machtverhältnisse, Bezahlverhältnisse, alles sich geändert hat. Genau, also er gegen den Rest der Welt. Und Regie hat geführt Sam Hargraves, sein Regiedebüt.
Ein Stunt-Koordinator bisher.
Und das ist der Schlüssel.
Für die Russo Brothers.
Ja, und das ist der Schlüssel zur Dramaturgie dieses Filmes. Soweit die Handlung. Und jetzt beginnt im Grunde genommen ein Computerspiel, in dem sich Ego-Shooter-mäßig, es klingt jetzt so abwertend, Ego-Shooter klingt immer abwertend, aber
oh, für manche Leute klingt es ganz gut, glaube ich.
Ja, Tyler Rake durch Bangladesch kämpft. Und das ist, sag ich mal, dann technisch, auch das greift noch zu kurz, furios. Also es ist, das ist wirklich gut. Es ist auch, also 10 Minuten, es ist, tut auch so ein bisschen so, als wäre kein Schnitt dazwischen gewesen.
Ja.
Es ist wirklich irre gut inszeniert und es gefällt mir auch. Ich kann mich dem nicht entziehen. Danach ist aber so, vielleicht fühle ich mich so ein bisschen wie Bernie Meyer nach dem Besuch des Oktoberfests. Es wirft sehr viele Fragen auf sehr viele, also es wirft sehr viele Probleme auf und Bangladesch ist auch klischee-mäßiger, als man sich je vorstellen könnte. Es ist so, und die alles, was sozusagen, glaube ich, ich kann mir auch vorstellen, dass die Bangladesch Polizeigewerkschaft was gegen den Film hat. Die wirken alle sehr untalentiert an der Waffe und sonst. Und es alles vorkommt zu Staffage. Es ist so ein bisschen so wie, naja, ob jemand lebt oder stirbt. Es geht eigentlich nur noch um diesen australischen Söldner und schwere Waffen. Und es wird dann doch immer auch. Kennst du eigentlich noch Michael Dudikoff?
Ja, klar, hallo.
Hallo. Es geht so ein bisschen in die Richtung. So ein bisschen B, also nicht ganz B, Chris Hemsworth ist ja schon auch A, aber da wird er so ein bisschen B-Liga, naja, Action um der Action willen. Also es ist, natürlich ist das kein guter Film, aber es ist irgendwie auch ein bisschen zeitgemäß für dieses 21 Uhr Homeschooling, Corona-Tag ist vorbei.
Ja, aber es ist vielleicht nicht ein gut, doch, vielleicht ist es aber für, da, also da kann man, das ist immer so ein bisschen, als würde man sich selbst entschuldigen, wenn man sagt, es ist kein guter Film. Ich meine, die hat er doch gefallen. Also kann es doch nicht per se ein schlechter Film sein, oder?
Naja, er kann halt das gut, was der Stuntman halt gut kann. Hm. Also und am Ende des Tages, muss ich sagen, mag ich auch irgendwie Chris Hemsworth ganz gerne.
Ja, also ich habe es auch versucht.
Ja. Ah, ach Mensch, ich habe noch überlegt, ob ich dir den Timecode schicke, ab wo diese 10 Minuten beginnen.
Ja.
Hätte ich mal machen sollen, oder? Vielleicht hättest du genau die geguckt und dann hätte es dir vielleicht auch gefallen.
Davon habe ich in mehreren Podcasts gehört.
Von dem Timecode? Nee, von diesen 10 Minuten.
Ja, genau. Mhm. Ich muss dir sagen, ich war von drei Sachen so abgeturnt, dass ich nicht weiter gucken konnte nach 20 Minuten. Ich sag dir, welche drei das waren.
Bitte.
Das sind keine Spoiler. Es fängt damit an, dass wir die Handlung in medias res beginnen. Und ich hasse wirklich diese Plot-Device. Ich hasse es, irgendwo am Schluss von einem Film anzufangen und dann Schnitt zu machen und sagen, zwei Tage früher. Oder Breaking Bad hat es auch oft gemacht. Oder 24 Stunden eher oder so.
Ja.
Ich hasse es. Ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Ich möchte keinen Spoiler. Gut, ich möchte einfach wissen, wie sich alles entwickelt.
Ich merke es mir für den nächsten Brennerpass.
wenn wir am Ende anfangen.
Ja, wenn ich mit der Verabschiedung. Downbreak. Wenn ich nur ende mit der Nagelsmann gedacht.
Ja. Oder einfach mit dich verabschiedest zum Anfang der Sendung.
Ja.
Dann weiß ich auch schon, wie es ausgeht. Ja.
Oder auch nicht.
Ich spiele damit. Das mag ich nicht. Was ich dann auch nicht. Ich mochte diese Sepia-Töne nicht.
Okay.
Dann war ich entsetzt bei der nächsten Szene, wo Chris Hemsworth quasi bewegungslos mit seinen.
Ich bin irgendwas zwischen enttäuscht und begeistert von dem, was du da sagst, Bernie.
Mit seinen Kumpels irgendwie, er liegt so bewegungslos da, sagt nichts, ne? Die denken schon, schläft er, ist er tot, was macht er?
Ja, Moment, einer denkt das, der andere weiß, was mit ihm los ist.
Ja, genau. Und was er dann macht, springt irgendwie 100 Meter eine Klippe hinunter.
Das kannte ich schon, ja.
Ins tiefe Wasser und meditiert erstmal unter Wasser so ein bisschen. Ja.
Da habe ich kurz gedacht, ob ich nicht vielleicht doch wieder in einem Superheldenfilm gelandet bin.
Ja, aber da passt es dann. Da passt es dann.
Da passt es dann, ja klar.
Ja. Genau. Und dann, das ist jetzt ein Minispoiler, also kurz weghören, ungefähr 10 Sekunden. Dann schmeißt jemand ein Kind vom Dach.
Mhm.
Ja. Erinnerst du dich, ne?
Das ist, ich erinnere mich an die Szene, ja.
Ja.
Nee, das stimmt.
Ja. Ja. Da geht dann nicht mehr viel bei
mir. Hatte ich fast vergessen. Oh Gott, ist das furchtbar. Nee, es geht eigentlich gar nicht.
Ja. Okay, gut. Aber ich habe tatsächlich mehr gute als schlechte Dinge über den Film gehört. Nur, it's not for me.
Gut.
Ich hab ein paar Amazon-Tipps für dich, Rüdiger. Hab Amazon Prime-Tipps.
Ja.
Wirklich gut, sehr gute Filme.
Ja.
Juliet Naked.
Mhm. Ah ja.
Hast du ihn gesehen?
Nein.
Ethan Hawke. Wunderschöner Beziehungsfilm, Beziehungskomödie.
Mhm.
Geht um eine Frau, die sich nach Jahren ihr Freund ist begeistert, quasi eine Obsession mit so einem Indie-Rocker, so einem Alternative-Typen aus Amerika.
Okay.
Und der kommt dann natürlich, ich glaube, spielt in Brighton und der kommt dann irgendwann nach Brighton und sie lernt ihn dann aber kennen, die eigentlich immer ein bisschen genervt ist von dem Nerdtum ihres Mannes wegen dem.
Mhm.
Und kommt dann mit dem zusammen. Und es ist ein Film über Liebe, Leben, älter werden. Das ist wirklich sehr bezaubernd.
Das sind meine Themen, aber ja.
Nein, das ist klar, ist ein bisschen.
Das klingt sehr gut.
Bernd. Nicht so viel Action. Ein toller Film, der mich an eine schöne Zeit auch erinnert, als ich ihn gesehen habe.
Okay.
Black Klansman ist endlich auf Amazon Prime.
Okay.
Black Klansman. Hab ich
auch nicht gesehen, ja.
Letztes Spike Lee-Film.
Mhm.
Gerade dritte. Hat er für Netflix was fertig gemacht, kommt dieses Jahr noch. Vergessen, wie es heißt. Fand ich, Adam Driver spielt, ich fand Black Klansman, ich habe ihn im Kino gesehen, ich fand ihn wirklich, wirklich gut. Es gibt geteilte Meinungen über den Film, ich fand ihn wirklich, wirklich gut. Und ich fand ihn eine Mischung, also ich finde ein Balanceakt zwischen wirklich fucking shit, in was für einer Zeit leben wir und boah, wie lustig. Und wie trottelig der KKK auch dargestellt wird. Und wie ernst das Thema trotzdem ist. Und wie historisch das ist und wie aktuell trotzdem. Es ist so eine geschmackvolle Gratwanderung von Spike Lee. Ich finde es wirklich, Ja, ich habe die Filme zu einer ähnlichen Zeit gesehen. Too Late Naked und Black Klansman, obwohl sie miteinander nichts zu tun haben. Ich kann es wirklich jedem ans Herz legen. Wirklich zwei sehr gute Filme.
Schön.
Und ich möchte natürlich jedem ans Herz legen, der noch nie Breakfast Club gesehen hat. Gibt's gerade auf Netflix. Was für ein wundervoller Film.
Ja, der muss natürlich geguckt werden. Es gibt ja jemand zu Hause, der sich da sehr interessiert. Und wird auch, zumal ich auch gerade mit Community gucke, wir sind fast durch die erste Staffel.
Da ist er wieder, der Dad. Dad Cast.
Da ist er schon wieder und auch da wird ja der Breakfast Club der Deadpool. Zitiert.
Ja. Du bist der Deadpool unter den.
Ich bin der Dead Body Deadpool.
Ja, und ansonsten möchte ich dir, gerade dir, Rüdiger, der du ja auch Disney Plus, Disney Plus, abonniert hast, und ein Star Wars Skeptiker bist, möchte ich nochmal Mandalorian ans Herz
legen. Star Wars Leugner, Bernie.
Ja, Mandalorian ans Herz legen.
Okay.
Es ist wirklich eine gute Serie. Es ist lustig, es ist spannend, es ist putzig mit Baby Yoda, es ist aber auch ein Western. Es ist wirklich gut. Es ist einfach, ja. Es ist wirklich nur gut und es wird dir gefallen.
Okay, gut.
Mhm. Du bist skeptisch, ne?
Ja, ich bin irgendwie mit, ich, ja, wir haben,
ja. Ja, aber es ist, aber du kannst ja das Star Wars auch wegdenken. Es ist einfach wirklich auch so gut. Es ist objektiv gut.
Okay.
Und, das ist natürlich nichts gegen Clone Wars. Boah, fucking Clone Wars ist so, was? Das befriedigt alles, was einem jemals gefehlt hat an Star Wars bei den Lucas Prequels. Mhm. Es befriedigt alles. Selbst wenn man dachte, Anakin Skywalker, was für ein farbloser Typ irgendwie, das füllt alle Lücken. Und dadurch, dass der Synchronsprecher von Ewan McGregor auch den Obi-Wan in der Serie spricht, hat man das Gefühl, man guckt staffelweise Ewan McGregor als Obi-Wan. And it's fucking fantastic, Rudiger. Clone Wars, it's a thing, ohne Scheiß.
Gut.
So, noch jetzt zur Musik, ganz kurz, bevor wir zu unserem großen Thema Impro-Comedy kommen.
Okay, das ist ein großes Thema. Ich war irritiert gerade, aber okay, ja.
Ich wollte nur sagen, Phoebe Bridgers bringt jetzt dann ein neues Album raus und hat eine Vorab-Single, Doppel-A-Seite mit Kyoto und Garden und ich liebe, I fucking love Phoebe Bridgers. Fast so sehr wie Clone Wars. Und ich habe dir auch ein Video, glaube ich, geschickt. Habe ich das Video geschickt? Des deutschen Rappers Simba.
Ja, warum hast du es mir geschickt?
Weil ich es gut finde.
Ah, gut. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ich habe überlegt, ob da noch irgendwas, ein Skandal, irgendwas dahinter steckt.
Nee, weil ich den richtig gut finde, weil es ist so ein Kreuzberger Junge, der ist wirklich sehr charismatisch. Texte sind manchmal auch ein bisschen chauvinistisch, nicht der Song, den ich dir jetzt geschickt habe, aber mit einer gewissen, der bricht es mit einer gewissen Lakonie und Ironie auf. Mhm. Ich finde den einfach sehr charismatisch, ich finde, der hat einen super Flow und die Songs sind gut, sind fast alle nur 2 Minuten lang, der macht nicht groß auf Social Media rum, dreht seine Videos bei sich im Kiez, das ist alles ziemlich gut. Hast du es gehört?
Ja, ich habe es geguckt, ja.
Angels Sippen. Und sie beißt sich auf die Lippen.
Mit Sippen ist genau das gemeint, was ich, also man so kleine Schlucke aus einem Glas nehmen.
Ja, genau.
Sippen, gut.
Angels Sippen, Simba.
Ja, ist eine gute Beobachtung.
Ja. Podcast-Tipp, machen wir ganz kurz, weil wir haben nicht so viel Zeit. Still Processing, ein Podcast von Wesley Morris und Jenna Wortham, Journalisten der New York Times, Kulturjournalisten, glaube ich, wenn ich nicht irre, sprechen über Dinge, die sie beschäftigen. Deshalb heißt auch Still Processing, sie reden darüber und verarbeiten Dinge.
Das ist ein super Titel, ja.
Sie haben keine definitive Meinung, sondern sie erarbeiten sich diese Meinung. Da geht es manchmal um eine AIDS-Doku, die sie gesehen haben, und wo sie die quasi Zusammenhänge zu Corona herstellen auch. Beziehungsweise Wesley Morris über seine verstorbene Tante erzählt, was sehr, sehr rührend ist. Tatsächlich ein bisschen auch an die Geschichte deines Schwiegervaters erinnert hat.
Ja.
Und manchmal gucken sie aber auch zusammen Catwoman.
Ja, genau.
Und sagen so, we're finally coming to terms with Halle Berry in Catwoman.
Das hat mich so irritiert, als du mir das geschickt hast. Ich wusste gar nicht, ist das der gleiche Podcast? Aber dann guckte ich, also du hast mir einen Link geschickt auf die Webseite der beiden, Still Processing, dachte ich, sind das die gleichen Leute, reden die erst in der einen Folge über die AIDS-Doku und der nächsten dann über Catwoman? Aber ja, sie tun es.
Ja, aber es kommt letztlich, es klingt so ein bisschen eklektisch in der Themenwahl, aber es ist tatsächlich so, dass die viel ist auch die afroamerikanische Perspektive, die sie immer wieder einnehmen. Und das ist und ein Blick auf die Gesellschaft via gewisser Kultur-Items oder auch. Manchmal reden sie dann auch, zum Beispiel bei der Corona-Sache, also bei der AIDS-Doku, wo sie gucken, dann reden sie zum Beispiel auch drum, dass sie sagt, so, was man viel zu selten in den Medien liest, in den amerikanischen, ist natürlich, wie es wieder die ärmsten Schichten am meisten trifft. Und dazu gehören einfach auch Afroamerikaner. Und wenn sie dann, dass sie, Und sie sagt es nie gehässig, sie sagt, sie ist aber schon irritiert davon, wie viele Leute auf ihrer Timeline dann in sozialen Medien hat, sagen, ah ja, bored at home oder irgendwie Homeschooling oder was ich jetzt wieder machen muss oder so, während tatsächlich andere Leute, ich sag's mal, deutlich verrecken. Aus demselben Kulturkreis quasi.
Ja, und genau.
Und das,
ja, es ist, also ich,
man merkt, wie unterschiedlich tatsächlich, man merkt, wie unterschiedlich tatsächlich doch der Blick auf die Dinge ist, wenn, nicht, das will ich nicht pauschalieren, aber wie unterschiedlich der Blick auf die Dinge sein kann aus einer afroamerikanischen Perspektive.
Ja, ich fand es sehr interessant. Ich fand's, und man hört auch den beiden extrem gern zu. Die haben eine unglaublich gute Art miteinander und sehr sympathisch und ja, sehr interessant. Ich fand es auch super.
Und warmherzig.
Warmherzig, ja, das ist das Zauberwort. Ja.
Okay, Rüdiger, so, ja, jetzt zum Impro-Teil.
Also noch zwei talentierten jungen Menschen.
Ich möchte vorweg schicken, in einer Serie, die ich sehr gerne mag, wo ich die letzte Staffel noch nicht gesehen habe, The Good Place,
ja,
wo es ja um Himmel und Hölle geht. Ne? Mhm. Da sagt, da wird, ich weiß nicht mal, wer es sagt, aber irgendwer sagt, zu Dingen, die man in der Hölle konsumieren muss, gehört Impro-Comedy.
Oh Gott.
Quasi als ewige Strafe. Mhm. Und ich war, glaube ich, schon 3-4 Mal in Impro-Theater.
Ja, wo warst du?
Ich glaube, in Regensburg mal, in Berlin mal.
Okay.
Mhm. Ich glaube, in Regensburg 2 Mal, ich weiß nicht, in München mal. Mhm. Und ich muss jedes Mal sagen, ich habe jedes Mal viel gelacht eigentlich.
Ja.
Bin nicht mit einem Oktoberfest- oder Extraction-Gefühl rausgegangen.
Okay.
Und hatte aber auch nicht das Gefühl, ich habe das beste Produkt der Welt gesehen. Mhm. Nicht, dass ich mich geschämt habe, aber ich dachte schon, es ist ein bisschen studentisch, was ich da mache, war mein Gefühl.
Ja.
Manchmal war ich auch noch Student. Aber ich habe kein Impro.
Das ist eine gute Frage, ob dann automatisch alles, was man macht, studentisch ist.
Ja, aber ich habe. Oft will man ja gerade als Student nichts Studentisches machen, verstehst du?
Ja, ja. Und macht dann was super Studentisches.
Ja, genau. Oder das, die
den Antis, ganzen das, Tag im Café sitzt.
Das Antistudentische ist oft das Studentische.
Mhm.
Aber ich kenne
mich nicht aus. Ja.
Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich werde hier aufs Großartigste unterhalten.
Okay.
Bei jeder einzelnen Veranstaltung. Ein paar Sachen waren so ein bisschen cringe-worthy.
Mhm.
Ich dachte, möchte ich jetzt gar nicht da sein. Aber dann kam wieder was, was ich wahnsinnig lustig oder auch bewundernswert fand von den Akteuren.
Ja.
Und jetzt hat Netflix Thomas Middleditch. Und wie heißt der?
Schwartz heißt der andere,
Jason, ich weiß aber den Vornamen
nicht. Jason Schwartz, ich weiß es nicht.
Middleditch genau. Und Schwartz ja. Heißt auch die Serie. Thomas Middleditch kannte ich schon, weil der, Ben Schwartz heißt der, Entschuldigung. Mm. Weil der, Silicon Valley habe ich früher ganz gern geguckt, das ist eine HBO-Serie, so eine Rom-Com, nee, nicht Rom-Com, aber eine Comedy-Serie von HBO über Silicon Valley, über ein Softwareunternehmen. Und da hat er die Hauptrolle gespielt, da kannte ich den schon und mochte den eigentlich auch da schon ganz gern. Genau, und die haben sind ein Impro-Comedy-Duo und haben Netflix überzeugen, das mit jahrelangem Vorlauf, das hat wirklich lange gedauert, bis sie das grünes Licht gegeben haben.
Ja, das glaube ich.
Das zu filmen und das quasi als Comedy-Special online zu stellen.
Ja, Wahnsinn.
Und es hat auch lange gedauert, bis die beiden sich etabliert haben, aber jetzt läuft das Ding und Impro-Comedy an sich scheint ganz gut zu laufen.
Und ist warte mal, wie lange spielen die schon zusammen? Aber
seit 10 Jahren.
Die machen das schon. Okay.
Ja. Und im New York Magazine, also war auch ein Artikel oder zumindest eine Online-Variante davon, dass sie geschrieben haben so, it may be silly, but it's really good.
Mhm.
Und geschrieben so, vielleicht kann man Impro-Comedy ja dadurch cool machen, dass man es einfach mit guten Leuten macht.
Das ist mein Conclusio.
Ja.
Ja.
Okay, und jetzt erzählen wir mal kurz, wie die beiden das machen.
Genau. Soll ich erzählen?
Erzähl du,
ja. Pass auf, ich hätte dich jetzt mal gefragt, was du denn damals gesehen hast. Es gibt ja in der Improvisation, du hast wahrscheinlich mehrere Leute gesehen, ne? Oder ja, hast du nur zwei gesehen?
Nein, ich habe ein Ensemble gesehen, das waren so.
Und haben die in Teams gegeneinander gespielt?
Auch.
Ja, das ist Theatersport, ne? Das ist Theatersport, ist eine bestimmte Form des Impro-Theaters.
Ja, aber die haben auch verschiedene Disziplinen. Also es war immer wieder Publikum involviert, nennt uns Stichpunkte, dann machen wir das.
Genau.
Wir machen ein kleines Theaterstück aus dem Thema. Wir machen eine Konversation, wir machen eine Fragerunde, wir machen irgendwie Pantomime. Es waren verschiedene, es war
interdisziplinär. Haben sich verschiedene Genres zum Beispiel genommen. Wir machen jetzt ein Musical mit Begriffen, die ihr uns gebt.
Ja, genau.
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 Was ich nicht schlecht finde.
Ja.
Aber was ich da wirklich sehr bewundernswert fand, ist, dass sie aus, es fängt an wie.
Ja, die spielen Langform.
Ja.
Das nennt sich, sagen sie am Anfang, wir machen jetzt Langform, lassen sich ganz am Anfang was geben,
Aber das ist das Interessante, wie sie sich's geben lassen.
Ja, das finde ich auch. Da kam die ganze, da bin ich auch dran geblieben. Die ganze Professionalität sozusagen, das Eingespielte zum Tragen.
Ja, weil eigentlich passiert nichts anderes als an diesen Comedy-Veranstaltungen, wo ich mit dir manchmal hingehe, Rüdiger, und dann kommt der Moderator und sagt so, spricht einfach mit dem Publikum und sagt so, wie war dein Tag oder so, bist du Single oder so. Und dann die Leute antworten und dann passiert immer was ganz Schreckliches, was mich so nervt. Die Moderatoren benutzen es eigentlich nur als Gags, machen relativ naheliegende,
gehen aus
oft billige Gags.
Gehen auf den ersten Gag, ja.
Ja, ist eigentlich auch, man spürt keine Empathie, aber die stellen dieselben Fragen.
Ja.
Die machen aus belanglosen Geschichten, die denken sich da rein.
Ja.
They're trying to feel it.
Stimmt, das ist sehr gut beobachtet. Und sie tun das natürlich aus dem Grund, weil sie im Unterschied, es ist nicht Selbstzweck, was sie da machen, dies befragen.
Nein, es ist nicht, weil sie so Menschenfreunde sind, sondern
genau, bei den Comedy-Fuzzis ist es aber Selbstzweck. Sie kommen auf die Bühne und sie gehen auf den ersten Gag, weil sie auf den ersten Gag gehen wollen, weil sie denken, das muss ich machen, das ist Banting, so wärme ich das Publikum auf. Die hingegen brauchen wirklich, sie wissen, okay, wir haben jetzt 50 Minuten Impro vor uns, wir müssen richtig, richtig mit dem arbeiten, was die uns gerade geben. Und die Leute hören richtig, alle hier im Saal, hören gerade genau richtig zu. Und wenn da so Wörter fallen wie Music Festival in dem Fall oder Parking Lot, dann wissen die einfach, okay, das ist der Ort, an dem das zum Teil spielen muss, oder wir müssen uns drauf beziehen. Und dafür werden uns die Leute später das Dinge müssen gerade in Langform bei Impro. Die Leute schätzen das extrem, wenn sie merken, dass die Dinge, die sie am Anfang also erfragt haben, vom Publikum wieder auftauchen.
Ich beschreibe mal kurz die Situation. Die kommen rein, die sprechen mit Zuschauern. Ich glaube denen auch mal, dass das tatsächlich, dass die nicht wussten, was da auf sich zukommt. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass sie vielleicht, wenn von den ersten Anfragen nichts kam, dass sie da was geschnitten haben und vielleicht nochmal was genommen haben.
Na gut, und wenn sie 10 Jahre das schon machen und diese Langform spielen, das war nicht ihre erste Hochzeit, sage ich mal.
Ja. Und davon abgesehen, die Geschichten, die sie erfragen, sie kommen zum Beispiel rein und stellen fest, was ist das Ding, wovor habt ihr gerade Angst oder was beunruhigt oder woran denkt ihr gerade? Und der eine sagt so irgendwie Hochzeit. Okay, Hochzeit. Deine Hochzeit? Nee, ich bin nur eingeladen. Und man denkt so, okay, ist ja ein bisschen lame, eigentlich nur eingeladen. Und dann erzählt er so weiter, ja, ist er irgendwie Trauzeuge? Nee, ist er auch nicht, eher auf Platz 7 oder so.
Yeah.
Und es klingt eigentlich alles gar
seven
nicht.
Seven of seven, ja.
Es klingt nicht spektakulär. Aber indem sie nachfragen und so kleine Details erfragen, die zunächst unwichtig erscheinen oder sonst irgendwie so, ergibt sich tatsächlich auch so, ergibt sich ein großes, ein immer größer werdendes Feld. Also du denkst so, okay, woher kennst du deine Freunde? Ja, die habe ich bei Musikfestivals kennengelernt. Oder wer ist der andere, was ist mit dem Typen? Ja, das ist mein Ex-Freund, der ist ein bisschen kleiner und so, bla bla bla.
Short Paul.
Ja, Short Paul. Und wie das dann alles wiederkommt, aber gleichzeitig mit einer, erschaffen die das ja auch nochmal neu.
Da es wird, ja es wird alles groß gemacht.
Ja. Das kleinste Detail wird groß gemacht. Mhm.
Ist auch eine Improvisationstechnik regelrecht.
Ja.
Also, wenn du auf eine Bühne kommst und wir beide kommen auf die Bühne und ich sage, und ich sitze so da und du kommst zu mir und sagst, Rüdiger, was machst du da? Und ich sage, ich angel. Dann machst du, ist es eine Form sozusagen der Bestätigung, das zu bestätigen. Entweder du setzt daneben und fängst auch an zu angeln. Und dann angeln wir den größten Fisch der Welt. Also Dinge groß machen, ja.
Ja. Und ich finde, was mir so gut gefallen hat, ist nicht wegen, weil du groß machen darfst, man muss auch als Comedian da auf der Bühne, man muss auch großzügig sein. Mhm. Das wäre der falscheste Impuls, dem anderen die Schau stehlen zu wollen.
Genau.
Du musst den Platz einräumen.
Ja.
Und du musst es ernst nehmen. Und wenn der wirklich, manchmal ist ja wirklich so, dass der eine Comedian was macht und du siehst dem anderen an, der denkt so, ach Gott, jetzt wirklich. Ja, ja. Aber der macht's halt mit.
Ja, genau.
Das ist so wunderbar.
Das ist ganz herrlich, ja.
Manchmal merkt man auch ihn förmlich den Widerwillen an, so.
Ja.
Und manchmal aber auch, boah, das war eine gute Idee von dem.
Ja, ja.
Und es lebt so von diesen, es ist lustig, aber es lebt auch so von diesen Zwischentönen.
Das mehrere Ebenen hat, ja.
Zum Beispiel gibt's so eine Szene, wo er so sagt so, my name's Amber. Und er so, du bist nicht Amber, du bist Lisa. Und dann Lisa ist aber seine andere Freundin, mit der er da ist und so.
Ja.
Nein, Lisa.
Ja, genau.
Und dann so, und dann sagt das Publikum, Marnie, hieß doch Marnie. Okay, hey Marnie, otherwise known as Amber.
Also oder dein Spitzname ist ein zweiter Vorname.
Ja. Oder so, du hast einen ganz normalen Namen als dein Spitznamen.
Mhm.
Und da müssen sie stellen sich auch so Challenges zu kurze, ohne sich vorzuführen.
Genau.
Und gucken aber auch, wie der andere das rechtfertigen kann irgendwie.
Ja.
Ich finde die anderen beiden Folgen, die ich auch gesehen habe,
ja, Du machst mich fertig.
Ja. Sind nicht mehr ganz so gut.
Also das muss ich sagen, ist auch der andere. Ich habe tatsächlich dann auch die erste zu Ende geguckt. Ich hatte wirklich das Gefühl, die hatten dann, es waren sehr gute Abende.
Wahnsinnsabend.
Da ist alles zusammengegangen. Ja.
Du merkst es eigentlich erst, wenn du die anderen beiden gesehen hast, wie unglaublich das flutscht.
Ja.
Vor allem, was mich manchmal irritiert, ist, wenn die Rollen des anderen übernehmen.
Ja, ja.
Das hat aber in dem Abend ganz gut geklappt.
Ja.
Bei den anderen beiden Abenden klappt es nicht
ganz so, okay.
Also, wer es nicht weiß, was ich meine, zum Beispiel, jemand legt sich ja eine Rolle fest. Zum Beispiel, da gibt es den bei der, den Ex-Freund, der Short Paul, der hat so ein bisschen, Faust in der Tasche hat wegen der Hochzeit.
Mhm, genau.
Und der wird eigentlich, den erfindet quasi der eine Comedian, Thomas Middleditch, wird aber immer wieder, um entsprechende andere Dialoge simulieren zu können, wird er dann von Ben Schwartz übernommen.
Mhm, genau.
Das kann manchmal sehr irritierend wirken, weil sie tatsächlich nicht dann immer denselben Dialekt oder denselben Habitus einnehmen. Ja, da funktioniert es ganz gut. Bei dem anderen ist es teilweise wirklich so, dass sie dann auch, wobei das auch lustig ist zu sagen, so, Entschuldigung, ich wollte einen Deutschen spielen, was machst du da gerade?
Ja, ja.
Wo sie dann wirklich auch sich so korrigieren.
Ja.
Oder es gibt eine Szene in dem anderen Teil, wo Thomas Middleditch sagt, okay, stopp, können wir den Charakter hier ein bisschen weniger wie mich in echt machen? It's too close to home.
Ja.
Und dann sagt Anja, okay, was sollen wir machen? Wie willst du es denn machen? Okay, let's just say I'm a cat farmer. Also, okay, you're a cat farmer. Okay.
Ja.
Und dann hat er eine Katzenfarm.
Ja.
So geht's weiter. Und weißt du, und das ist halt, mir erzählt hat dann nicht jemand eine Stunde lang von seiner Vagina oder von seinem Dating oder sonst
irgendwie. Oh, jetzt, du meinst jetzt vielleicht zum
Stand-up. Ich finde es halt auch schön, dass es ein bisschen harmlos ist, ne?
Ich muss sagen, dass mir grundsätzlich die Langform besser gefällt. Also Theatersport ging es mir genauso. Ich habe auch so ein paar Sachen gesehen, als ich nach Berlin gekommen bin, hatte auch teilweise da richtig Bock drauf, weil ich auch gesehen habe, es hat auch Publikum, also das auch selber zu machen. Ich habe auch ich habe auch improvisiert eine Zeit lang. Theatersport ist natürlich klar, so ein bisschen, es geht immer auf den schnellen Gag, weil die Form kürzer ist. Du hast das, was Improvisation schön macht, Sachen unter Umständen lange in der Schwebe zu halten. Und das Publikum, also, und es ist ja manchmal faszinierend, auch die beiden fast Unsinn miteinander reden zu lassen und sich so langsam einem Thema anzunähern. Und weil sie eben nicht das machen, was sich im Publikum um jeder in dem Moment fragt, woher weißt du das? Dinge hinzunehmen. Und allein dadurch entsteht eine gewisse Magie, indem man ständig das, was der andere macht, unterstützt und bestätigt. So, indem du ihm nicht fragst, wie meinst du das jetzt? Sondern das im Gegenteil ist, man sagt, ja, du hast vollkommen recht. Oder Umständen noch einen draufsetzt.
Ja, und weißt du was, wir machen das ja manchmal im Podcast so ein bisschen.
Ich danke, dass du den vielleicht siehst.
Ja, aber wir machen das manchmal auch tatsächlich so, dass wir so ein bisschen manchmal helfen wir uns auf die Sprünge und unterstützen uns. Manchmal lassen wir uns aber auch ein bisschen auflaufen gegenseitig. Ja. Da liegt ein bisschen so, das obliegt natürlich unserer Tagesstimmung.
Danke, ich wollte es gerade sagen, unserer Tagesform.
Ja. Wie man sich auch gerade findet. Man ist halt lange befreundet. Da ist man auch manchmal genervt voneinander. Mhm. Manchmal ist es aber auch ein gewisses Stilmittel, einfach mal so ein bisschen so antagonistisch zu moderieren.
Genau, es kann ja unterhaltend sein, jemanden so ein bisschen auf Spot zu putzen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, und jetzt singt Bernie noch ein Lied.
Ja. Genau. Okay.
Ja.
Nice.
Genau.
Mein Vorschlag ist folgender.
Oh, jetzt kommt's.
Wir sind eigentlich eh schon wieder knapp in der Zeit. Rüdiger, was hältst du davon, wenn wir eine Impro-Folge vom Brennerpass machen? Mit einem Langform-Impro-Stück, aber mit Langform meine ich natürlich eigentlich nur eine Viertelstunde oder so.
Meinst
oder
du jetzt?
Oder 20 Minuten. Nein, eben nicht jetzt, sondern wir machen ein Impro-Special.
Ein Impro-Special? Du, ich bin dabei.
Diese Woche.
Ich hätte jetzt mit dir jetzt noch schnell eine Einwortgeschichte gemacht.
Wir können mal zum Warmwerden eine Einwortgeschichte, aber wir machen.
Okay.
Wir machen die Woche, Mittwoch oder Donnerstag, machen wir ein 20-minütiges Impro-Special. Was hältst du davon? Kommst du morgens vorbei? Legen wir los?
Machen wir ein Impro-Special. Ja. Gut, das machen wir.
Aber
okay, wir machen jetzt eine Einwortgeschichte.
Ja.
Und die Einwortgeschichte wird den Brennerpass zu Ende bringen.
Aber wir haben noch Sopranos.
Ach du Schande.
Müssen wir es am Schluss machen?
Ja, stimmt.
Gut.
Nee, oder wir machen es jetzt und wir machen die Überleitung auf Sopranos mit einer Einwortgeschichte. Ja.
Was?
Ich fange an mit einer Einwortgeschichte. Kennst du, weißt du, wie Einwortgeschichte geht?
Nein,
das ist so, ach, du kennst,
ich kenne die Regel doch
gar Einwortgeschichte, nicht. Pass auf. Wir erzählen gemeinsam eine Geschichte, die wir jetzt noch nicht kennen.
Ja.
Und jeder von uns sagt immer nur ein Wort.
Ach so.
Ich sag ein Wort, okay. Du sagst ein Wort. Ich sag ein Wort, du sagst ein Wort.
Okay,
gut. Und am Ende haben wir übergeleitet auf die Sopranos oder zumindest einen Bezug zu den Sopranos hergestellt.
Ja, okay.
Okay, wo soll die Geschichte spielen? Vielleicht eine Sache geben wir uns?
In Arizona.
In Arizona.
Ja.
Als?
Julian.
In? Schneller.
In der Ticket.
Das waren zwei Wörter.
Okay, in der.
Als Julian in der sind wir jetzt.
Ja.
Ersten.
Umkleidekabine.
Ankam.
Fand.
Er.
Seine.
Unterhosen.
Befleckt.
Und.
Nass.
Er.
Grübelte.
Wie
es
passiert.
Wie es sein.
Wie es grübelte, wie es passiert.
Sein.
Sein konnte.
Ja. Dann.
Schloss.
Er.
Die.
Umkleidetür.
Zu.
Und.
Ging.
Nach.
Hause.
Wo?
Marnie
schon
wartete.
Und?
Den
Whiskybecher?
Äxte.
Okay, dann?
Zum Ende kommen.
Letzter Satz, dann?
Küsste
Julian
seine
Marnie
und
zusammen
gingen
sie
ins
Bett
und
schalteten
Sopranos
ein.
Fertig.
Ja, okay, ja. Gut.
Immerhin.
Ja.
Nicht schlecht. Das war unsere erste Einwortgeschichte, Bernie.
Ja.
War nicht schlecht.
Ja, von die kann man lassen.
Gut, kann man lassen. Okay.
So, also, Sopranos Rewatch.
Oh mein Gott.
Staffel 3, Episode 4. Another Toothpick heißt es. Und,
Was übersetzt so viel heißt wie?
Ja, also das kommt aus Janice Mund, another toothpick. Sie will damit sagen, schon wieder einer am abnibbeln.
Ja,
habe ich es übersetzt für mich.
Würde ich auch denken, ne?
Ja.
Toothpick, genau. Zahnstocher.
Zahnstocher, genau.
Genau, ja.
Am Zahnstocher, sagt man nicht, auf dem Zahnstocher kommt? Nee.
Wer nee, ist das sagt man. Das kann man sagen, aber da redet keiner mehr dran.
Alan Sepinwall schreibt in seinem Sopranos-Buch: "This is an overstuffed grab bag of an episode."
Ah.
Und gibt eine Zusammenfassung von dieser Episode, was für Handlungsstränge sind, und die ist anderthalb Seiten lang.
Okay, machen wir mal schnell.
Ich mach mal schnell. Toni und Carmella sind bei Dr. Melfi, machen einen Therapieversuch, streiten sich. Artie versucht, Adriana rumzukriegen.
Ja.
Bobby Bacalas Vater, schwer krebskrank, führt einen Hit aus, der schief geht. Toni kriegt einen Strafzettel und Onkel Juni hat Krebs.
Ja.
Und selbst das ist nicht alles.
Nee, selbst das ist noch nicht alles, aber ja.
Ich fand die Folge, ich muss sagen, in der Folge war ganz viel drin. Mhm. Alan Sepinwall nennt es eine House-Cleaning-Episode. Das sagt man so bei Serien, wenn man quasi klar machen will, wo soll es hingehen demnächst, wer steht wo und was für Konflikte bahnen sich an. Quasi das Feld bereiten für das, was danach passiert.
Ja.
Ich fand es trotzdem super. Ich fand es eine super Folge.
Ich wollte gerade sagen, aber
es ist richtig gut. Ich fand
es okay für uns, oder?
Total unterhalten gefühlt.
Ja.
Alles hat Sinn ergeben, alles war organisch. Irgendwie hatte alles einen Zusammenhang. Trotzdem ist so viel passiert. Es war spannend. Die Charaktere, das Zusammenspiel.
Und schon die erste Szene, finde ich. Carmella und Tony.
Brillant.
Bei Melfi ist brillant, weil so auch so lustig ist. Man kann auch aber alle so verstehen. Und Carmella ist zum ersten Mal mit dabei und.
Ja. Fühlt sich natürlich wie das
Toni fühlt sich so verantwortlich. Ja, und Toni fühlt sich aber auch so ein bisschen, das finde ich sehr lustig, so verantwortlich für das, was da jetzt passiert und weiß mehr über Therapie als Carmella und versucht da so zu moderieren. Das ist brillant, finde ich.
Ja, und damit macht das noch schlimmer, weil sie sich noch mehr ausgegrenzt fühlt. Und das bringt sie zu einer brillanten brillanten Analyse von Toni. Und sie sagt da so, it's all about silence and anger with you. Und vorher sagt sie,
das ist wirklich sehr gut,
ja. Und vorher sagt sie, warum hat er diese Anfälle und so? Und Melfi sagt halt, ja, müssen wir mal gucken in der Kindheit und so, und wir behandeln ja auch seit 3 Jahren. Und sie sagt so, hast du mir darüber nachgedacht, dass es vielleicht einfach deine Schuldgefühle sein könnten, Toni?
Das ist auch unglaublich gut.
Und damit pack it in, let's go, wrap it up, that's it. Ja. Klappe.
Und Melfi muss gar nicht so furchtbar viel machen. Ne? Das geht sehr schnell hoch.
Ja. Und dann sagt sie, I feel you're both angry. Und dann sagt Tony, you're on top of your fucking class.
Ja. Und im nächsten Moment sieht man ihn schon wie einen wahnsinnigen Autofahrer.
Ja. Und dann kriegt er einen Strafzettel.
Dann kriegt er den Strafzettel.
Ja. Von einem unbestechbaren Cop.
Ja.
Der Afroamerikaner ist, ist dann später noch wichtig, weil Tony ist ja gerade auch ein bisschen beim Meadow, ja, einen, kann er nicht mehr sagen, einen, ist ja noch nicht mal ganz farbig, sondern ein
Person of Color, ja.
Aber, ja, Person of Color, aber auch nur so halb irgendwie, halber Jude auch noch. Tony ist ja ein bisschen auf dem Rassismus-Trip, muss man sagen, auch, und sagt auch zum, schreit ja auch Meadow an, so, du musst unter deinen Leuten bleiben.
Ja.
Und auf der anderen Seite ist Tony aber, er ruft ja bei einem befreundeten Staatsanwalt an, glaube ich. Oder wer ist der Typ, bei dem er anruft? Der dann quasi den Typ, ist das ein Staatsanwalt? Oder was ist das, ein Anwalt?
Nee, ist ein Anwalt.
Ist ein Anwalt.
Ich bin mir nicht sicher. Ja. Nee, ist ein Anwalt, ist ein Anwalt.
Ja, auf jeden Fall, also ist nicht vom Department of Justice, sondern ist einfach. Genau, und der sorgt dafür, dass der Cop rausfliegt. Oder zumindest, nee, dass er seine Überstunden verliert und deshalb in einem Brunnenladen arbeiten muss. Bei Fountains of Wayne.
Ist da noch ein Witz drin, den ich nicht sehe? Fountains of Wayne?
So heißt die Band, wo der Sänger neulich verstorben ist.
Ja.
Da ist sonst kein Witz.
Okay. Und was ist denn eine, gibt es Fountain of Wayne?
Nee, das, so, ich glaube, so heißt das einfach, glaube ich,
okay,
nur.
Okay.
Und Tony tut es irgendwie leid.
Ja.
Anfangs noch, weil er hört ja auch, der Mann ist vielleicht depressiv, hat eh Schwierigkeiten bei den Kollegen und so. Und
klar, eigentlich, ich mein, wer so unbestechlich ist, der muss ja mit dem Ganzen nicht stimmen.
In der Polizei, ja. Aber er überlegt sich dann später nochmal an, dort zweimal anders.
Ja.
Einmal noch, indem er sagt, fuck this guy.
Ja, das geht so hin und her, das ist seltsam.
Und dann will er ihm aber wieder Geld geben.
Mhm. Auch da zeigt er sich unbestechlich.
Ja, ach so, also der Typ, ja, klar. Dann geht's weiter, einer von, das ist ein bisschen komplex, der Vater von Bobby Bacala, ne?
Ja.
Ich glaube, der hat noch einen Schwiegersohn und der bringt, der prügelt im Affekt aus Eifersucht einen von Tonys Männern ins Koma. Mhm. Ist es so? Gebe ich das richtig wieder?
Ja, ich glaube ja. Ist ziemlich fies, ja.
Ja.
Mit dem
Kopf. Und zwar richtig Tarantino-mäßig.
Ja.
Also es ist wirklich eine sehr, sehr deutliche Szene.
Mhm.
Very graphic.
Mhm.
Und jetzt überlegt man sich, Mensch, der Burt Young, bekannt als Rocky-Trainer Pauly.
Er ist es, ne?
Ja, er ist es. Als Bacala Senior hat nicht mehr lange zu leben, ne? Hat irgendwie Lungenkrebs. Möchte noch gern einen finalen Hit ausführen. Und hat da auch richtig Bock drauf, muss man sagen, ne? Und Tony sagt, ja, lass den Mann mal machen. Oder beziehungsweise Gigi, sein neuer Capo. Ralphies Capo. Gigi schlägt es vor und Tony sagt, ja, okay. Habt ihr grünes Licht. Und, ja, der macht es dann auch. Aber, ja, es geht so halb schief, oder?
Naja, für ihn relativ sehr schief. Ja, also aber der Job wird ausgeführt.
Ja, er bringt den Schwiegersohn und seinen Kumpel um,
ja.
Aber hat er dann, ja, hat einen tödlichen Autounfall, muss man sagen. Ne?
Mhm.
Genau. Und das weckt auch noch eine, also das bringt interessante Gespräche und diese fantastische Chemie, die ich wirklich später mal vermissen werde, zwischen Onkel Junior und Bobby Bacala
wieder. Ach, fantastisch.
Die beiden sind so toll.
Das war die Szene, in der ich mich in Bobby Bacala verliebt habe. Diese Ruhe, die Spielweise, wie er da steht und sagt, Junior, I've got to tell you, ich nehme das persönlich. Dieses, so hat für mich noch keiner gespielt, mit diesem Mafia-Klischee schnell in seiner Ehre verletzt zu sein.
Ja, aber das
so hat, eine warmherzige Art hat mir das noch nie jemand präsentiert.
Erinnerst du dich aber, als Tony gesagt hat, you fat piece of shit?
Oder genau so, das Gleiche.
Der so sagt, du bist auch nicht der Schlankste.
Ja, ja,
ja.
Und auch dem sagt er, glaube ich, ich nehme das personal. Und zum Tony sagt das später auch
noch. You hurt my feelings.
Ja, you hurt my feelings, genau, das sagt er. Ja, das macht für mich diese Figur Bobby aus.
Und es ist das Interessante, dass Junior ständig entweder am depressiv sein ist oder am Ausrasten, weil sich herausstellt, dass er selber Krebs hat.
Ja.
Und deshalb geht ihm das auch so nahe. Aber er ist trotzdem eigentlich ist er trotzdem so ein egoistisches Piece of Shit. Mm. Denn eigentlich geht es ihm darum, wie Tony rausfindet, dass er denkt, es sterben immer drei.
Ja.
Und deshalb wäre es ganz gut, wenn der irgendwie an Krebs sterben würde, dann würde es ihn nicht treffen oder so. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, als Bobby dann sagt, kommst du mit auf die Beerdigung? Und Junior sagt, nee, ich komme nicht mit. Und dann erklärt er ihm aber, dass er Krebs hat und so. Aber eigentlich merkt man so, dass Junior genervt ist, weil Bobby Bacala vorm Fernseher steht und er eigentlich gerne Fernsehen gucken würde.
Ja, fantastisch.
Und trotzdem
ist... einen komischen Film.
Ja, und trotzdem ist Bobby Bacala aber immer noch so empathisch und sagt, oh, scheiße.
Ja.
Das ist ja Krebs, tut mir so leid für dich. Ja. Und
erst dies, dann das. Ja. Was passiert?
What the fuck's happening, ja. Dann, einer der unangenehmsten Szenen in der Serie, wo es wirklich ständig um Tod, Vergewaltigung und sonst irgendwas geht, dieses Dinner von Artie und Adriana ist so fucking unangenehm. Also Artie Bucco, also Adriana, Chris' Frau, arbeitet bei ihm ja im Vesuvio.
Mhm.
Und auf der einen Seite, Chris ist ja jetzt, heiratet sie Chris und Chris ist ja auch Capo und also nicht Capo, sondern hat, was ist er?
Ich weiß es nicht.
Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall ist er befördert. Und natürlich, da darf.
Auf jeden Fall ist er jetzt ein Mitglied. Er ist ja, auf jeden Fall, er ist Made Man.
Da darf die Frau natürlich nicht mehr arbeiten.
Nee.
Und will sie auch nicht unbedingt. Und Artie stellt sich raus, dass Artie sich in Adriana verliebt hat. Gleichzeitig ist mit Jermaine, läuft eh nicht mehr viel und er hat auch noch einen Disput mit ihr, trennt sich. Weil Tony sagt, du kannst Caterer werden für uns. Chef Caterer, du kriegst deine eigene Firma. Satriali Catering. Und,
Was man vielleicht in Vesuvio ändern würde. Aber.
Marketing-Experten haben gesagt, alle Restaurants mit V erinnern an. Oder Markennamen mit V erinnern an Vagina.
Ja, deshalb kann man das nicht machen.
Und Jermaine sagt, du gibst hier alles auf, die Tradition deines Großvaters und der seit den 30 Jahren ist und machst hier mit Gangstern gemeinsame Sache, du bist wohl nicht ganz dicht. Und Artie geht aufs Ganze. Will Geschäftsmann werden, sticht sich oder macht sich sein Ohrring wieder rein und versucht Adriana zu erobern. Mm. Und das artet in zwei sehr unangenehme Situationen aus, nämlich so ein Date, wo er Adriana wirklich wirklich fies angräbt, was auch sehr unangenehm ist, Adrianas lange Fingernägel.
Boah, die sind heftig.
Ja, da muss ich wirklich sagen, das
ist ein Tiger King, genau.
Stuff of Nightmares.
Ja.
Und auf der anderen Seite aber auch, wie schmierig er sie da angräbt.
Ja,
eigentlich ein sympathischer Charakter, denkt man immer, aber wieder da auf.
Ja, er hat so seine Momente, wo er. Artie kämpft halt so mit seiner Männlichkeit.
Ja, er ist ein sehr, sehr unsicherer Typ. Mm. Ist ein sehr unsicherer Typ und auch ein großer Schleimer, auch muss man sagen, ne, um das alte Wort mal zu bemühen. Und vor allem, dann gibt es ja diese Szene, wo er eigentlich seine Eifersucht gegenüber Christopher nicht im Zaum halten kann und ihn ständig provoziert, bis er mal richtig eine gelangt kriegt von Christopher. Und
wo man sich wirklich fragt, hat er die Sopranos nie gesehen?
Ja.
Der weiß doch, wie der Chris reagieren wird.
Ja, und ich muss auch tatsächlich sagen, so ganz kann man es Chris nicht übel nehmen. Ausnahmsweise. He's getting a pass.
Naja.
Okay. Wo war ich? Junior hat Krebs, genau. Und ich finde, wer da noch am einfühlsamsten reagiert, ist Tony eigentlich.
Mm.
Der kann mit dieser immer Sopranos, die Endlichkeit des menschlichen Lebens, die ständig lauernde Damoklesschwert von Tod und Versagen irgendwie. Man hat das Gefühl, dass Tony, das macht ihn nicht zum sympathischeren Charakter, aber dass er tatsächlich, ich habe das Gefühl, er ist schon auch ein bisschen gereift auch. Nicht gereift oder so, aber kann noch vielleicht am besten umgehen. Zum Beispiel sieht man ja, wie alle anderen nicht damit umgehen können, ist ja, wie dieser Typ ins Koma geprügelt wird und die anderen versammeln sich um sein Krankenbett. Ich glaube, Pauli bringt ihm Zigarren mit. Whitmans sind Zigarren, oder?
Nee, ich glaube, es ist eine Süßigkeit. Die essen die doch später.
Ja?
Da hast du wieder was notiert. Nee, die essen, es ist eine Süßigkeit.
Ja, okay.
Ja.
Aber auch das ist unangebracht, weil der Typ ist ja...
Er kann nichts essen, nee.
Diese fucking Vegetable.
Genau.
Und die Witze, die Ralphie da macht... Oder auch später beim Essen, als sie sich nochmal drüber unterhalten, sind so unfassbar unangebracht, dass ich nicht weiß, ob ich mich kaputt lachen soll oder wirklich wegschalten.
Ja.
Ralphie ist eh der Hammer. Wie der sich schleichend zum wirklich absoluten super Ungetüm entwickelt.
Irre.
Ist Wahnsinn. Und der ist wirklich, der hat Stromberg-Momente, wo man sagt, boah, sagt es nicht. Der kann Stromberg sich ganz weit hinten anstellen.
Mhm.
Ralphie ist wirklich der Mann, der inappropriate, the most inappropriate man bei den Sopranos bisher in den drei Staffeln. Und es endet letztlich damit, dass Tony dann den Cop doch nicht rehabilitieren lässt, weil er auch mit Meadow noch mal einen großen Streit hat, wo es darum geht, dass er hat Tony sich rassistisch gegenüber Meadows neuem Freund verhalten hat, was direkt übergeht in die nächste Folge University, wo ich ein bisschen den Anfang geguckt habe. wo es die ein bisschen, wo es ein bisschen mehr um Meadow und ihr Unileben geht. Mhm. Und die große Pointe ist nämlich da auch, dass das FBI die Sopranos nicht mehr abhören kann, weil Meadow sich die Lampe aus
dem,
die Lampe mit den Wanzen aus dem Keller geholt hat und mit aufs College nimmt.
Ist ein sehr schönes Beispiel für, da kommt irgendwann der eine Polizist, den wir schon ein bisschen besser kennen, zu seinem Chef rein, um ihm das zu sagen. Dann sagt er, unsere Wanze wurde neutralisiert. Dann sagt der Chef nur, was, wie neutralisiert? Und dann ist die Szene schon zu Ende. Wir haben ja schon gesehen, was passiert ist. Ich frage mich, ob die Szene länger gedreht wurde, ob es eine längere Szene dazu gab, wo er sagt, Meadow hat die Lampe mitgenommen und es kam dann noch ein Gespräch danach. Oder ob die das direkt von Anfang an wussten, wir brauchen es nur bis dahin. Es ist alles erzählt. Es ist viel besser, wenn wir sagen, wie neutralisiert.
Ja, es ist super. Es ist eine 3-Sekunden-Szene fast und dafür quasi ein komplett neues Setting aufgebaut irgendwie.
Ja.
Also,
naja.
Ganze Kulisse ist
komplett anders. Schauspieler lieben solche Drehtage. Wahrscheinlich haben sie es an einem anderen noch hinten dran gehängt. Ja. Aber ja.
Nicht so wie Michael Douglas und Sharon Stone. Fünf Tage in einer selben Sexszene.
Ja, wie halte ich den Eispickel? Ja, ich keine Ahnung.
Okay, gut.
Ich muss ja auch mehrfach abbrechen, weil der Eispickel ist immer unters Bett gerollt.
Ja. Wir machen Impro-Theater die Woche.
Das ist übrigens der Grund, warum Viagra eckig ist.
Wow. Und das ist ein Hot-Take, wie er im Buch
steht. Das ist kein Hot-Take, das stimmt.
Ach so.
Weil Viagra hat angeblich, hat diese Form, damit die Tabletten nicht unters Bett rollen. Gut, das war's von mir. Rüdiger Rudolf, over and out.
Ich wusste gar nicht, dass Viagra eckig ist.
Ich auch nicht.
Natürlich nicht. Okay, vielen Dank für alle Leute, die uns unterstützt haben und die uns weiter unterstützen wollen und werden. Das könnt ihr unter bernie.meyer@gmail.com machen, bei PayPal suchen oder mir schreiben, dann nenne ich euch Kontodaten. Vielen Dank für alles. Wir hören uns beim Impro-Special diese Woche.
Oh Gott.
Ja. Da habe ich den Mund jetzt voll genommen, ne? Mhm. Ja, okay. Bis Dennis.
Tschüss.
Tschüss.
Sorry.
Das war Brennerpass. Was für Massengeschmack. Wie dumm.